Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Und wenn dann der Alkohol, der Heilwirkohl, der gärende Heilwirkohl.
Wer redet, ist nicht tot.
Eine neue Ausgabe, und zwar die März 2020 Ausgabe der Vrindflaschen Wein. Natürlich mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph.
Und Holger Klein. Hallo.
Hallo. Und ganz vielen Leuten im Chat. Haben wir viele Leute im Chat?
Ja.
Weiß ich gar nicht. Wer trinkt denn eigentlich alles mit gerade?
Ach, Hunderte.
Hunderte. Ich muss mich die ganze Zeit räuspern. Ich hab Corona. Warte. Mit welchem Wein fangen wir an?
Ich habe übrigens auch noch eine Corona, aber in Dosen. Gab's jetzt im Supermarkt hier irgendwie im Getränkemarkt günstiger.
Ach komm, echt? Ja. Die Leute sind bescheuert, ne? Ich meine, damals, erinnerst du dich an Sideways? Diesen Film?
Ja, klar.
Wo der Typ, das war ja nur eine Rolle, und der war halt so angelegt, dass er Merlot-Scheiße findet.
Ja, klar. Also das hat ja signifikante Auswirkungen auf den Merlot- und Pinot Noir-Konsum und auch Anbau in Kalifornien gehabt.
Anbau?
Ja, ja, also die haben danach tatsächlich Merlot rausgerupft und Pinot Noir angebaut. Ernsthaft, also signifikant.
Die Leute
Hunderte
sind,
von Hektaren, ja.
Die Leute sind bescheuert, ich sag's dir. Mit welchem Wein fangen
wir an? Da musst du ja einfach nur in den Supermarkt gehen, um zu sehen, dass die Leute bescheuert sind. Stimmt. Zumindest ein größerer Anteil davon. Ich habe immerhin heute wieder Mehl bekommen.
Nicht schlecht. Gestern glaube ich, ja. Genau, glücklicherweise, ja. Weil mir verreckt sonst hier der Sauerteig. Müssen wir auch gleich noch drüber reden. Sauerteig ist ja jetzt the thing. Mit welchem Wein fangen wir an zu trinken?
Der Schrauber. Rupertsberger Riesling 2018.
Alles klar. Erstmal Geruchssinn testen hier, bevor uns wird das ja alles. Obwohl, so oft wie wir hier schon Sendungen gemacht haben, wo ich nichts gerochen habe, ist das jetzt wahrscheinlich auch nicht.
Ist auch egal, aber ist natürlich nicht egal, weil es eigentlich gerade hier jetzt der Fußer doch durchaus markant duftet, würde ich sagen. Also wäre jetzt schade, wenn ihr das nicht mitbekommt.
Doch, ich riech's. Ich riech was.
Ah, ja.
Hör mal, okay. Ich riech was.
Und es riecht nicht nach Weißburgunder. Das kann man schon mal sagen.
Warum?
Nur so.
Achso.
Weil es wirklich deutlich nach Pfälzer Riesling riecht.
Okay.
So. Finde ich schon so. Sehr, sehr saftig, also sehr Riesling, finde ich. Sehr saftig, sehr gelbfruchtig, so gelbfleischige Frucht. Mhm. Aber eben auch würzig dabei. Aber es ist so ein bisschen opulenter in der Nase, und das deutet schon so ein bisschen, finde ich, auf Pfalz hin. Das ist jetzt nicht so der Riesling, weißt du, diese verspielte Mosel-Riesling mit der feinen Schieferwürze, das ist halt so ein bisschen markanter, das Ganze.
Die Pfalz ist grundsätzlich üppiger? Oder jetzt nur beim Riesling?
Naja, es ist natürlich deutlich südlicher als, sagen wir mal jetzt, als die Mosel. Das kannst du jetzt nicht immer zwingend von Rheinhessen zum Beispiel unterscheiden. Es kommt halt auch sehr drauf an, wo du in der Pfalz gerade bist.
Also ja, und wann gelesen wird, doch wahrscheinlich auch, oder?
Natürlich.
Wenn zwei Wochen
genau,
früher lesen, dann ist
ja
auch nicht üppig.
Ja, genau. Ja, klar. Schon. Aber im Prinzip, also man sagt schon so im Allgemeinen, dass so ein Pfälzer Riesling einfach doch ein bisschen opulenter ist als die meisten anderen typischen Riesling-Regionen. Also ich meine, es gibt ja auch Riesling in Baden. Aus Baden ist er jetzt nicht so bekannt, aber da gibt es natürlich auch Riesling, die haben natürlich auch Wumms, ne? Da ist natürlich auch ein bisschen was dahinter. Und jetzt haben wir natürlich 2018 auch ein sehr warmes Jahr gehabt, das kommt noch mit dazu. Und zwar dann auch ein so warmes Jahr, dass für viele Betriebe dann auch, also warm und trocken vor allen Dingen, lange warm und lange trocken, so dass für viele Betriebe dann, also es bei vielen Betrieben dann auch Notstand gab in Bezug eben auf die Trockenheit, auf Trockenstress nennt man das dann, wenn die Pflanze wirklich nicht mehr genügend Wasser bekommt, und das zeigt sich dann im Zweifelsfall nachher auch in so einer Unausgewogenheit, aber die haben wir hier eben nicht.
Aber es heißt doch immer, der muss kämpfen, dann ist doch Trockenheit eigentlich eine gute.
Ja, aber es hat halt, irgendwann hat es halt auch seine Grenzen mit den Kämpfen, ne? Und wenn du irgendwie ein halbes Jahr keinen Regen hast, dann
Ja, dann ist es ganz trocken.
Ne, dann ist es wirklich sehr trocken. Also dann hast du halt Glück, wenn du wirklich alte Reben hast, die sehr tief gehen in den Boden. Das ist natürlich ein Vorteil. Und tatsächlich ist es ein Vorteil, wenn du mindestens biologisch oder wirklich auch biodynamisch im Weinberg arbeitest und du nachher im sozusagen in der Humusschicht immer noch Feuchtigkeit fühlst.
Also weil die Feuchte des Kackhörnchens
Nee, weil die das hat wenig mit Kackhörnchen zu tun, sondern mit der gesamten Oberfläche, Bodenoberfläche. Ja. Ne? Ja. Also ich sag mal, das andere Extrem ist natürlich, wenn du die Bodenoberfläche über Jahre hinweg wegspritzt, ja, dann hast du ja eine sehr trockene, sowieso schon eine trockene, harte Krume, ja, Bodenkrume. Und wenn die eh schon hart ist und dann hast du ein halbes Jahr keinen Regen und dann wird da halt nichts mehr. Ne? Da kommt ja auch nachher kein Wasser rein, weißt du, dann regnet's und dann ist es aber eigentlich viel zu hart, dann hält die ja kein Wasser mehr. Mhm. Ne? Das rutscht ja alles runter. Ja. Also, genau. Und das ist halt, finde ich, schon der große Vorteil, wenn man eben schon sozusagen auf der Bodenoberfläche anders arbeitet, um eben ein anderes Wasserspeichervermögen schon dort zu haben, was dann eben mehr aufnehmen kann, um dann eben reinzusickern. Aber unterm Strich haben die natürlich alle zu wenig Wasser gehabt.
Und das wird auch nicht besser, ne?
Ja, das befürchte ich auch, ja. Genau, das wird auch den Weinbau in Deutschland auf Dauer deutlich verändern. Da bin ich mir schon recht sicher. Also,
das sind schwere Tempranillos aus der Pfalz.
Ja, klar, die gibt's ja auch schon.
Ach.
Ja, klar.
Nee.
Gibt's schon. Doch.
Das wäre auch mal was wir nochmal irgendwie.
Aber wir können mal sozusagen, wir können mal uns mit solchen Sorten beschäftigen. Also das Weingut Metzger zum Beispiel in der Pfalz hat schon recht lange ein Tempranillo mit im Angebot. Mhm. Dann gibt's natürlich die Syrah im Baden und auch in der Pfalz schon länger im sogenannten Versuchsanbau, weil die halt noch nicht als Rebsorte offiziell zugelassen ist hier in Deutschland. Das braucht immer so eine Zeit. Ne? Das hat auch bei dem Chardonnay etwas länger gedauert. Mhm. Aber das kann auch sein, dass wir hier irgendwann Grenache und Mourvèdre oder so, ja, und eine Mourvèdre passt nicht, als die brauchen eher mehr Meeresluft, aber keine Ahnung, Grenache in Baden oder so. Hm. Aber auf jeden Fall südlichere Sorten, während der Riesling dann im Zweifelsfall halt weiter nach Norden wandert, ja. Also wir haben ja schon ich sag mal, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und so weiter, da hoch, da gibt's ja schon Riesling und das, ja.
Ich hatte hier aus Brandenburg hatte ich auch mal ein paar Weine. Da hatten wir mal eine Winzerin im Studio zu Gast in einer Sendung, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Die hatten allerdings, das war irgendwie es gibt 18 Weinbauregionen und sie sind die 19., aber irgendwie würde der Verband sie nicht wirklich anerkennen, weil, warum auch immer. Mhm. Und die haben ein paar sehr schöne Weine gemacht, die waren nicht ganz billig, weil die auch relativ kleine Mengen nur hatten.
Ja.
Und das waren alles Piwi, also pilzwiderstandsfähige,
ja.
Von denen ich noch nie in meinem Leben vorher was gehört habe, aber die waren nicht schlecht.
Mhm. Also nee, da, nichts Großes, hast, also, ja, nee, natürlich nicht. Aber ich habe, ich habe letztes Jahr in einer, bei einem Weinabend hatten wir in Bonn einen Landwein eben auch aus Brandenburg, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und dann hatte ich einen von der Insel Möhn mitgebracht, also dänische Ostseeinsel.
Das ist eigentlich ein bisschen absurd. Eben. Ja.
Und das war auch ein guter Wein.
Die
das waren auch zwei.
Die Rieslinge kommen dann bald vom Nordkap. Ne?
Naja, es gibt ja dieses zumindest jetzt in der Weinszene schon bekannte Projekt von einer Norwegerin, die eben bei Klaus-Peter Keller in Rheinhessen Praktikum gemacht hat, längeres Praktikum und ihn dann gebeten hat, ihr zu helfen, Riesling anzubauen in Norwegen. Mhm. Und das hat sie eben auch getan und da gab es jetzt letztes Jahr den ersten Jahrgang, ich glaube letztes Jahr. Das ist noch sehr wackelig, ne? Also das war, glaube ich, der erste, also ich glaube, einer von drei Jahrgängen hat jetzt funktioniert. Das ist noch sehr wackelig, aber das wird natürlich kommen, ja. Also das wird sich so verschieben. Also ich meine, der englische Weinbau profitiert gerade massiv davon, von dieser Verschiebung, während andere eben darben werden, ja, und irgendwann einfach zu wenig Wasser haben werden. Und ja, zu viele Wetterphänomene im Zweifelsfall auch. Ne?
Das also, ist es, ne? Also du das hast
kommt ja noch dazu.
Alles steht in vollster Blüte und dann hast du erstmal 3 Tage Starkregen und jeden Abend Hagel oder irgend so ein Scheiß.
Ja, sowas, ne? Und Spätfröste plötzlich dann, die da reinhauen. Also das passiert ja alles schon, das merken die auch. Ne? Mhm. Und was halt noch dazu kommt, ist natürlich UV-Einstrahlung, die sich verändert, ne? Ja,
das,
und
was macht
also auch das spielt natürlich eine Rolle.
Also gut, es reift dann vielleicht schneller oder sowas? Oder was?
Nö, das hat, ich glaube, das ist schon komplexer. Also das verändert schon deutlich auch die sozusagen das Wachstum und die Aromatik. Also es gibt auch Anbauregionen, die tatsächlich darauf setzen. Also zum Beispiel in Mendoza, in den Anden, ne? Also in den argentinischen Anden gibt es viele Weingüter, die extra hochgehen, auch um diese höhere UV-Einstrahlung zu bekommen. Aber die pflanzen da halt mal weg, ne?
Ja.
Und Merlot und Cabernet, aber natürlich kein Riesling. Und doch, das ist schon, also da wird sich schon viel verschieben, auch mit tatsächlich die CO2-Belastung in der Luft verändert Wachstum und
gleich, meine Pflanzen ernähren sich im Wesentlichen von CO2.
Ne? Ja, genau, und wenn sich das verändert, dann verändern sich die ganzen Prozesse, ne?
Ja,
also
ja,
das ist so, ja. Ja, genau.
Ich finde, der riecht wie einer dieser Äpfel, der mir neulich kaputt gegangen ist. Weißt du, wenn du so Äpfel kaufst und dann fällt einer runter,
ja,
auf der Stelle, da wo der drauf fällt, da fängt es dann als erstes an, ne?
So, wenn der so einen Dötsch hat.
Ja, ne? Genau, also noch nicht faulig, aber langsam bräunlich.
Ja, so ein Anflug, genau, so ein Anflug von Most, ne?
Ja, Most, das war das Wort. Ja,
ja, genau. Ich sag noch mal ganz kurz was zu der Idee der Sendung, weil das sind jetzt zwar alles Weine aus der Pfalz, aber es sind halt auch Weine tatsächlich von 3 Weingütern, die im gleichen Ort beheimatet sind, nämlich in einem Ort, den man so gar nicht auf dem Schirm hat im Allgemeinen, Niederkirchen. Das ist tatsächlich so ein Nachbarort von Deidesheim.
Kennt man ja auch nicht, ne?
Und Deidesheim kennt man natürlich schon.
Ja, so Typen wie du.
Ja, aber Deidesheim, Wachenheim, Ruppertsberg, kennst du vielleicht schon ein bisschen, wenn du ab und zu mal, ne?
Ja,
wenn du
ja,
ab und sicher. Zu mal Pfälzer Rieslinge trinkst, ne? Dann geht das schon, also dann läutet's irgendwann, ne? Forst, zum Beispiel, ne? Das sind alles Sachen, also das sind alles Weinbau, klassische Weinbaugemeinden.
Mhm.
Und, sozusagen teilweise Deidesheim oder so dann eben auch mit sozusagen Grand Cru Lagen, also mit besten deutschen Riesling Lagen, ja. Und Niederkirchen ist halt so eine ganz kleine Ortschaft nebendran. Wer Lust hat, eben auf mal auf Google Maps zu gehen und Niederkirchen bei Deidesheim eingibt, dann sieht man so ein bisschen, ne? Da sieht man dann auch so ein bisschen die Topologie des Ganzen. Da hast du nämlich dieses Ruppertsberg, Deidesheim nebenan. Wir haben jetzt 2 Rieslinge sozusagen nebeneinander stehen, die aus Ruppertsberg und Deidesheim kommen. Das sind also Nachbargemeinden, okay, ne? Die sich aber dann doch wieder in gewissem Maße eben in der Bodenstruktur verändern. Und was du dann links siehst, das ist eben sozusagen der Hartrand, das ist die Mittelhart, also quasi ein Teil von deutschen Mittelgebirge, ne?
Hartrand am Bechsteinkopf.
Ja. Richtung Kaiserslautern rausgeht und Saarbrücken sozusagen, ne?
Das sieht so auf dieser, ich meine, ich bin jetzt auf dieser Karte, ne? Das ist jetzt nicht die Satellitenaufnahme, aber das sieht allein schon auf der Karte so aus, als würde man da, glaube ich, ganz gut leben können.
Oh ja. Ja, das kann man auch, glaube ich. Ja. Ja, das ist auch sehr teuer da, ne? Ja. Also das ist
Neustadt der Weinstraße.
Ja, da muss man sich keine falschen Vorstellungen machen. Das ist
meinst, kannst du nach Berlin-Kreuzberg ziehen stattdessen?
Also ich glaube, wenn du da heutzutage auch auf die Suche nach Wohnungen gehst, dann bist du da auch nicht weniger los als in Köln oder Bonn, würde ich sagen. Bin ich mir relativ sicher, ja.
Ja, wenn du überhaupt was findest, schon, ne? Das ist ja wahrscheinlich dann auch eher so ein klassisches, wir haben 240 Quadratmeter Einfamilienhaus auf 17 Hektar Grundstück stehen gegen. Ne?
Ja, teilweise auch, bestimmt auch, ja. Ja, es ist vor allen Dingen wirklich auch eine sehr schöne Gegend. Also gerade eben mit diesem Hartrand, mit dieser Mittelhart da dran, ist es halt sehr abwechslungsreich. Ne?
Ja.
Und
es ist halt die Pfälzer, muss man die Pfälzer eh beneiden. Also, ne, das, also Die haben ordentliches Essen, ordentliche Getränke und so, aber gut, das ist, wenn du hier oben aus Ostdeutschland, Nordostdeutschland kommst, ist es überall kulinarisch besser, habe ich oft das Gefühl.
Ja.
Also außer jetzt in Berlin direkt, wo die ganzen tollen Restaurants und neue Sachen erfunden werden und jada jada, aber das willst du ja eigentlich gar nicht. Du willst ja einfach nur in den Gasthof gehen und geiles Essen kriegen.
Genau, allerdings das kriegst du halt im Norden nicht. Und wenn du irgendwie einen guten Kuchen suchst im Norden, den findest du halt auch nicht. Ne, das ist quasi unmöglich, finde ich hier bei mir jetzt hier Hamburg im Umgebung. Das sind halt alles so komische Sahnetorten mit so einer Sprühsahne, so Sprühsahne-Geschmack. Das ist einfach das hier oben gibt's keine wirkliche Esskultur. Mhm. Also hier in Hamburg natürlich so ein bisschen zugereist, aber insgesamt würde ich sagen, hält sich das schon stark in Grenzen.
Das leider.
Das ist da schon anders. Also da bist du halt irgendwie auch mit dieser ganzen, also mit dieser bodenständigen, also es ist ja gleichzeitig auch eine sehr bodenständige Gegend, wie wir noch von Helmut Kohl auch wissen, der quasi da auch um die Ecke. Ne? Ja, genau, und Saumagen und Handkäse mit Musik und so, ne? Also Handkäse und so weiter, das ist halt. Ja,
ich wollte gerade sagen, mit Musik
einfach eine sehr schöne eigenständige, ja, das ist eher Richtung Hessen, ne? Frankfurt, aber es, ja, aber da auch noch.
Okay.
Ist auch nicht weit weg.
Ja, was ich halt so schön finde, das hatte ich ja, beklage ich ja immer wieder, es gibt so eine beiläufige Wirtshauskultur in manchen Regionen. In Bayern ist es sehr stark ausgeprägt, in Köln haben wir das ja auch, mit den Brauhäusern zumindest, wo du halt.
Also die ist auch nur noch ein Schatten ihrer selbst.
Ja, natürlich.
Aber die Kultur gab oder die Tradition gab es. Ne? Mhm.
Und das hat so eine Beiläufigkeit. Und diese Beiläufigkeit, die vermisse ich hier oben im Norden, Nordosten doch sehr stark, weil es ist immer ein zielgerichtetes in ein Restaurant gehen, was du machst. Aber es ist nicht so, komm, ein Bier trinken gehen und dann nehme ich noch einen Schweinsbraten dazu. Oder so. Das haben die hier im Nordosten nicht erfunden. Ja. Trinken wir schon, fragt der Chat. Ja.
Ach so, ja, trinken wir schon, klar.
Ich trinke mal.
Ja, genau. Und jetzt haben wir also eben keine, sozusagen nicht die drei Weingüter aus Deidesheim, was vielleicht das so das Übliche wäre, weil Deidesheim, das ist halt auch der Ort sozusagen der drei großen B, also von Buhl, Bürklin und Bassermann-Jordan. Bassermann-Jordan ist ja heutzutage eher das Weingut von Winning. Aber das sind halt so diese großen, auch mondänen sozusagen Weingüter, die diesen ganzen Ruf da auch mitbegründet haben und heute ja auch immer noch einen sehr guten Ruf haben oder teilweise wieder, je nachdem, wie man es nimmt. Und diese drei Weingüter hier sind für sich genommen halt noch sehr neu. Also wenn wir jetzt über Fußer reden, dann reden wir über Martin und Georg Fußer.
Können ja mal ein bisschen leid tun mit ihrem scharfen S und dann Versalien auf der Flasche stehen. Das sieht immer ein bisschen falsch aus.
Ja. Wobei das ja jetzt sozusagen auch offiziell anerkannt ist, ne? Das Versalien scharfe S.
Ja, aber ich halt meine, immer dann komisch, hast du hier irgendwie so ein, was ist denn das? Ist das so eine, was ist das? Ist das so Helvetica kondensiert oder so? Und da, in Versal und da drin dann ein scharfes, ich finde, das sieht albern. Also ich werde mich da nie dran gewöhnen, aber ich werde ja auch alt. Ich darf das.
Daran liegt's.
Ja, super.
Ja, gut, man könnte halt zwei S nehmen, aber ich finde es. Also so fällt es auf jeden Fall deutlich stärker auf.
Das stimmt.
Ne? Das ist schon. Und ich finde es trotzdem stimmig für sich genommen, weil das S so ein bisschen wie so ein Haken da auch drin hängt.
Mhm.
Ja. Die beiden, die haben, ich glaube 2006 haben sie angefangen. Und im Prinzip haben alle, also das Interessante ist jetzt bei diesen dreien, es sind drei neue Weingüter und es sind alles Brüder, die das machen. Also bei Fußer ist es halt Martin und Georg.
Ach so.
Ja.
Ich dachte, die wären untereinander verschwistert und
ach so, nee. Also wir haben Fußer, das ist Martin und Georg, dann haben wir Sickinger, das sind sogar drei, das ist Jonas, Lukas und Philipp Sickinger und dann haben wir Scheuermann zum Schluss, das ist Simon und Gabriel Scheuermann. Mhm. Und die haben alle drei im Prinzip zwar aus einem bestehenden Fass, also aus bestehenden Fassweinguts Weingütern sozusagen, also Fassweingütern heraus haben, die halt eigene Betriebe entwickelt. Ja? Also bei den Fußers hatten die Eltern schon ein Weingut, aber die beiden Jungs haben halt gesagt, wir machen es irgendwie anders als unsere Eltern. Das waren klassische Winzer. Soweit ich weiß, hat der Vater von den beiden auch tatsächlich auch eben an so chemischen Sprühmitteln mitgearbeitet, also an Perfektionierung und so weiter. Also ne, ganz klassische sozusagen Arbeit, und die haben halt gesagt, nee, das wollen wir nicht, wir machen unser eigenes Ding, und sind dann sozusagen in die Scheune gezogen und haben sich sozusagen einen Teil aus dem Besitz der Familie herausgelöst und dann halt mit ein paar Hektar angefangen. Und haben dann 2017 tatsächlich, also das haben sie 2006 gemacht, da waren die, boah, ich glaube so quasi um die 20 herum, ne? Anfang 20. Und das ist bei allen dreien letztlich so. Also wirklich in ganz jungen Jahren. Und das ist, finde ich, ja auch das Schöne am Winzerhandwerk. Also wenn du auf dem Weingut aufwächst, dann lernst du sozusagen ja eh schon alles mit. Dann gehst du in die Lehre. Und dann kannst du halt recht früh anfangen, ne? wenn du Bock drauf hast.
Ist das denn eigentlich auch normal, auch früher schon normal gewesen, dass dann tatsächlich die Anfang 20-Jährigen da ihre eigenen Weine gemacht haben?
Nee.
Das
nee,
ist doch genau. Relativ neu.
Das, und das ist neu, das, ja. Genau. Das ist vergleichsweise neu. Das ist, da musst du schon, wirklich eine Idee haben, was du machen willst, was du anders machen willst, und natürlich auch, da muss halt auch die Zeit passen. Und ich glaube, die Zeit hat jetzt einfach gepasst, dass es in Deutschland so seit 2000, 2002 eben diese Aufbruchstimmung gab, ja, dass da so eine Generation war, die jetzt von Leuten, die jetzt schon älter ist, natürlich als hier die sechs oder sieben, diese Generation vorher sozusagen schon, die jünger ist als deren Eltern, aber ja, wie große Brüder eigentlich, Philipp Wittmann oder so, ne, diese H.O. Spanier, jetzt in Rheinhessen zum Beispiel, Daniel Wagner, den wir ja schon häufig dabei hatten als Typen. Die haben ja sozusagen Anfang 2000 die ersten Weine gemacht, oder ja, so um die Ecke herum, sind damit bekannt geworden und haben eigentlich das ganze, also den ganzen deutschen Weinbau im Spitzensegment ja überhaupt erst wieder hochfähig gemacht, auch international. Und dann war halt, haben die Fußer 2006 angefangen, das ist schon recht früh, finde ich, dafür, dass sie eben noch so jung waren. Und 2006 war sozusagen das alles so im Umbruch und im Werden, auch in der Pfalz, die waren etwas später dran als so diese erste Gruppe in Rheinhessen. Also das heißt, die haben echt früh angefangen mit diesem, also die haben sich ganz schön so ins kalte Wasser sozusagen geschmissen mit dieser mit ihrer Idee, eigene Weine zu machen und eben auch die anders zu machen als ihre Eltern und die Elterngeneration. Die Eltern haben es sich halt nicht getraut, in Anführungsstrichen. Die haben eben eher auf Fasswein gesetzt. Ne?
Fasswein ist, was du dann an die großen Genossenschaften abgibst, und die machen dann irgendwas
zum Beispiel draus. Ja. Die machen dann irgendwas draus. Oder bei Scheuermann ist es halt so, die haben 32 Hektar, das ist ein recht großer Betrieb, aber die haben eben die haben sehr gute Lagen und die verkaufen eben schon sozusagen auch die Generation vorher schon zum großen Teil ihre Trauben einfach weiter. Und das machen die jetzt auch noch, ne? Also die machen, die beiden Scheuermanns machen eben ihre eigenen Weine, aber die verkaufen eben an die auch an die bekannten Namen in Deidesheim und so weiter. Und machen das eben mittlerweile eben auch mit biologischer und auch mit biodünnen Zertifizierung.
Was genau. Ich ganz hübsch finde, ist der war anfangs im Glas doch sehr mostig, also ne, so sehr barock fast schon. Ich finde, je länger der im Glas ist, desto mehr geht dieses Mostige in den Hintergrund und es kommt so eine lustige Brause nach vorne. So Brausemost. Mostbrause. Ja. Nee, Brausemost. Basis ist immer noch Most.
Ja,
okay. Ich finde ich eigentlich ganz witzig.
Obwohl, also ich finde, in der Nase, also
ist, die Nase ist mir nicht kantig genug eigentlich, aber da kommt so ein bisschen was dann danach.
Ja, was ich mag, ist sozusagen eigentlich die Verbindung von diesem leicht mostigen, wenn wir es mal so nennen, und mit diesem üppig zitrischen, was er in der Nase hat, und dann aber eben auch diese so leicht steinige Kräuterwürze, die er auch hat. Das mag ich sehr gerne. Das finde ich schon in der Nase toll. Und am Gaumen finde ich super, dass er so schön, obwohl er diese leichte Üppigkeit hat in der Frucht, dass er trotzdem so schön straff ist.
Ja, straff mit seinem Hülpenset. Der hat vor allen Dingen so eine schöne Bitternote.
Ja.
Die würde man nicht erwarten. Aus der Nase würde ich sowas nicht erwarten.
Ja.
Also so gar nicht.
Nee, genau, finde ich auch. Ja, da ist so diese Pampelmuse ist da schon drin. So dieses Grapefruit-artige.
Ja, aber
finde ich auch in der Nase, aber nicht so.
Aber eher zitrisch. Regnant, also ne? eher zitrisch. Also du würdest das Zitrische erwarten. Also du würdest vielleicht erwarten, dass du mehr so eine, ja, dass du mehr Zitrone im Nachhall hast. Aber tatsächlich hast du halt wirklich sowas richtig, ja, eine gute Pampelmuse.
Ja.
Also ich hätte es nicht erwartet. Und für 13 Euro völlig in Ordnung.
Ja, auf jeden Fall.
Also da kannst du nicht meckern.
Nee, das finde ich auch. Das ist einfach ein super gelungener Ortswein, finde ich. Das ist, das hat schon eine sehr schöne Komplexität auch im Gaumen, finde ich.
Eine was?
Das ist schon Komplexität am Gaumen.
Ich habe Kognizität verstanden und gedacht, so. Was?
Das ist schon, geht schon recht tief, finde ich. Das ist also diese Verbindung sozusagen von dieser Frucht, die finde ich auch schon recht vielschichtig ist, so zwischen Kernobst und so ein bisschen Steinobst hin und her pendelt. Diese Zitronen mit dabei hat, ich finde die, oder diese Zitrusfrüchte mit dabei hat. Das Cremige, was er auch erstmal hat, am Gaumen und dann die Säure, die so hinter, also so hintergründig ist.
Hinterfotzige Säure ist das.
Sehr klar und hat einfach auch eine schöne Länge der Wein, finde ich.
Ja, absolut, ja. Ich bin da mal gespannt, was du noch so auftischst, weil normalerweise ist der erste immer nicht der Kracher, aber wenn das schon so gut ist, dann werde ich wahrscheinlich heute Abend doch wieder betrunken ins Bett gehen, obwohl ich die ganze Zeit am Spucken bin.
Ja, ich merke das schon. Also man hört es einfach.
Ja, das ist auch mehr als sonst, aber ich habe relativ wenig gegessen. Zuletzt ein paar Waffeln, okay. Weil heute ja internationaler Waffeltag ist, der 25. März ist Waffeltag. Darum habe ich heute Waffeln gegessen.
Das ja, du hast es gepostet.
Ja, ja, genau, mehrfach, damit die Leute mehr Waffeln essen. Weil
in diesen diese belgischen Waffeln eigentlich nicht so gerne. Tust du dann auch Zucker drüber, der dann so karamellisiert oder
der
so?
Der ist da drin. Der ist im Teig. Ja. Das ist Perlzucker. Ja, ja. Das sind Perlzuckerkugeln, also das richtig dicke Zucker.
Ah, nee, das mag so ich nicht. Nee,
sind im Teig. Ah, total. Also das oder halt Herzwaffeln mit Creme fraiche und Erdbeermarmelade. Ja.
Aha.
Was? Ja. Aha.
Gut, die Creme fraiche mit Erdbeermarmelade oder Erdbeeren in allen möglichen Varianten, das kann ich nachvollziehen. Ja,
wenn du das noch nicht gemacht hast, das ist so ein Aha-Erlebnis von mir gewesen. In Norwegen, vielleicht in ganz Skandinavien, das weiß ich nicht, in Norwegen ist das normal. Ja, da machen sie halt Herzwaffeln und dazu gibt's Creme fraiche und Erdbeermarmelade. Und ich war auf so einem Markt in einem Ort namens Laxelf, da ist irgendwie zweimal im Jahr Markt, also so richtig, da kommen dann halt Leute, die Sachen verkaufen, die sie im Winter geschnitzt haben, so, weißt du, das ist so richtig, wie es sich gehört eigentlich. Und in Norwegen kannst du ja nicht mal schnell eine Fritten essen gehen, ohne total zu verarmen. Und das günstigste.
So schlimm, ja.
Es ist furchtbar teuer da oben. Und ich hatte irgendwie ein Hüngerchen, hab gedacht, was essen? Und das günstigste, was es gab, waren Waffeln. Und da gab es dann Herzwaffeln, so eine kleine Herzwaffel, also so ein rundes Ding halt mit so 5 Segmenten für, ich glaube, das waren damals 3 Euro oder so. Oder auch schon denkst, huiuiui. Und die haben halt Creme fraiche und Erdbeermarmelade drauf gemacht. Und ich habe so ein bisschen wie du gedacht, so, ja okay, Erdbeermarmelade kann ich nachvollziehen, aber Creme fraiche doch nicht. Und dann sagte meine norwegische Freundin, doch. Probier das bitte mal. Und seitdem esse ich das immer mit Creme fraiche und Erdbeermarmelade. Es ist wirklich
Ich kann schon Creme fraiche nachvollziehen. Also überhaupt die Verbindung aus Creme fraiche und Erdbeer.
Aber
ich
mein, auf der Waffel also, halt, ne?
Ja, klar. Also ich meine, die Creme fraiche muss halt gut sein, ne? Also hier so eine wirklich gute Creme fraiche, da geht ja gar nichts drüber. Das ist
super. Das stimmt, ja. Das stimmt leider. Und dann hinterher hast du dann die Reste und denkst so, ach, scheiß auf die Erdbeermarmelade. Und dann löffelst du die halt so weg.
Ja, also ich stelle immer, wenn ich beim Genusshandwerker was bestelle, mindestens 2 Gläser Crème Fraîche mit. Also das ist einfach...
Jetzt will ich bei dem auch noch Crème Fraîche bestellen. Es ist so voll. Ich will ständig was beim Genusshandwerker bestellen, aber immer nur Kleinkram. Und die haben ja 10 € Versandkosten, was super ist, weil dann bestellst du halt auch nicht die ganze Zeit irgendeinen kleinen Scheiß. Aber ja,
so nee, musst halt einmal richtig machen.
Genau, so langsam kommen Sachen zusammen, die ich da echt mal, ja, muss ich vielleicht dann doch mal. Also auch Crème Fraîche. Hast du eigentlich, bist du rumgekommen eigentlich oder ist bei dir auch keine? Ne, hätte ja sein können, hätte du noch irgendwie auf den letzten Drücker nochmal irgendwo schön Wein.
Nee, das letzte Mal, dass ich weg war, war ich in Italien und danach ging es mir nicht gut, als ich zurückkam. Aber das war ja schon Anfang Februar irgendwie.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie so rumlaboriert. Zwischenzeitlich hatten wir ja auch noch eine Sendung. Das war irgendwie komisch, aber das war, ich hatte halt nie Temperatur oder geschweige denn Fieber, aber ich habe mich die ganze Zeit irgendwie immer mehr oder weniger infektiös gefühlt sozusagen. Ja. Ne?
Ich hatte ja dann irgendwann, ich war vor ein paar Wochen, habe ich ja eine ganze Woche flach gelegen und als ich dann gelesen habe, was die Corona-Symptome sind oder Covid-19-Symptome, das hatte ich, exakt das. Mhm. Also wirklich sehr schnell hohes Fieber, auch über einen längeren Zeitraum. Also ich habe halt wirklich 5 Tage oder 4,5 Tage oder so habe ich echt hohe Temperatur gehabt. Trockener Husten, Kopfschmerzen, aber kein Schnupfen. Ich weiß es jetzt nicht. Also wenn es jetzt irgendwie angezeigt wäre, also wenn es eine Möglichkeit gäbe, das schnell zu machen, ohne dann irgendwie wieder jemand anderen aufzuhalten, damit würde ich mich gerne mal darauf testen lassen, ob ich das vielleicht schon hinter mir habe und Antikörper gebildet
habe. Ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe da auch angerufen, also beim Gesundheitsamt.
Ach, echt?
Aber mich wollte halt keiner testen.
Ja, eben.
Also die wollten das halt nicht. Also das war ja noch sozusagen ganz am Anfang, jetzt Ende Februar. Ne?
Ja, aber wollten sie halt nicht. Jetzt gibt es halt Leute, die sinnvoller zu testen sind, als jemand, klar, der sich einbildet, dass es vielleicht gehabt haben könnte.
Ja, eben. Genau.
Nö, ich bin auch seit 8 Tagen bin ich jetzt zu Hause.
Ja.
Also ich habe Dienstag letzter Woche habe ich das letzte Mal einen kritischen Kontakt zu anderen Menschen gehabt. Also mit 4 Leuten im Studio. Und seit letzter Woche Mittwoch darf ich überhaupt nicht mehr ins Studio, was auch ganz lustig ist. Die haben haben sie die Sender getrennt, also der Vormittag sendet aus Potsdam und der Nachmittag in den Abend rein sendet halt aus Berlin, aus so einem kleinen muffigen Studio, in dem normalerweise immer nur so, ja, mal die Berlinale Sendung gemacht oder irgendwie sowas.
Ja.
Und da haben sie dann Dienstagabend gesagt, so ab morgen bleibst du zu Hause, Holgi, und wirst per Leitung halt dann aufgeschaltet.
Ja.
Und seitdem sitze ich hier und war zweimal am Bütchen und zweimal einkaufen. Ja. Und das sind aber auch so richtig so Maske, Gummihandschuhe, so Strahlenschutzanzug, was man dann halt alles so.
Ja.
Nee, ganz praktisch.
Nee, also
so einen Karton, so Einweghandschuhe. Ne?
Ja, genau. Haben wir auch.
Da stecke ich mir einfach ein paar ein.
Das hatten wir schon vorher halt.
Ja, ja, genau. Ja, kann man auch mal super für Fahrrad basteln und so benutzen, also wenn es ölt und so was alles.
Ja. Rote Beete bearbeiten. Also ich habe das vor allem für Rote Beete.
Gute Idee. Ja. Das ist eine gute Idee. Nee, ich stecke mir dann einfach mal welche ein und latsch dann zum Laden. Vorm Laden ziehe ich dann meine Maske hoch, ziehe mir die Handschuhe an, bewege mich, wie ich mich normal in einem Laden bewege.
Ja.
Ja, bezahle, geh raus, schmeiß die Handschuhe sofort weg und Maske runter, dann gehe ich wieder nach Hause. Funktioniert eigentlich ganz gut.
Schmeiß die 3 Packungen Klopapierrollen auf den Rücksitz. Und
genau.
und flüchtest, ja. Genau. Nee, bei uns war es jetzt, um nochmal bei Corona zu bleiben, war das jetzt tatsächlich so, dass ich mit Greta am 11. beim Kinderarzt war und der am gleichen Tag noch Symptome hatte, was ich aber erst viel später erfahren habe.
Oh,
und der dann tatsächlich auch sich infiziert hatte bei seinem uralten Schwiegervater und dann eben die Praxis zugemacht hat. Aber das Gesundheitsamt hat eben nur Leute angerufen, die mit ihm Kontakt hatten, länger als 15 Minuten.
Was?
Ja, deswegen habe ich das gar nicht erfahren. Deswegen hat das irgendwie die Schwester von Celine erfahren, die irgendwie mit Fatih Akin gesprochen hatte, der auch mit seinem Sohn eben bei dieser Praxis ist. Und dann gab es auch irgendwann noch einen Radiobericht oder Fernsehbericht oder so darüber. Aber letztlich,
Ja, Schwein gehabt.
Nee, tatsächlich nur, also ja, ich meine, die Greta hat ja neben ihm gesessen und ist untersucht worden und so. Ich war jetzt relativ weit entfernt gewesen, also wahrscheinlich wirklich 1,5 Meter Abstand von ihm, aber
naja. Im Zweifelsfall hat deine Tochter sich von ihm eingefangen und dann an dich weitergegeben.
Das hätte so funktionieren können.
Sitzen wir zu Hause und gehen nicht mehr in Restaurants, ne? Was ich eigentlich auch ganz, ganz interessant finde.
Irgendwie. Ja, worunter natürlich die komplette Branche leidet und sich in einer Weise verändern wird, wie das ist einfach ein Albtraum.
Absolut.
Ja. Deswegen, das war jetzt auch meine Idee sozusagen, dass wir jetzt einfach ein paar Deutschweinsendungen machen, auch mit deutschen Weingütern und deutschen Weinhändlern und so, ne, die jetzt natürlich alle mehr oder weniger Probleme kriegen. Ne? Also der Johannes Lochnagel jetzt zum Beispiel, von dem wir die Weine bestellt haben, der Rohstoffweinhandel, der ist auch in der Gegend, in Wachenheim. Mhm. Ne? Und der hat, und das ist echt bitter, ne? Der hat nicht nur den Rohstoffweinhandel, sondern ist eben auch noch beteiligt am Isakaya. Das ist ein kleines Restaurant in dieser Idee des japanischen Isakaya, wo man eben vor allen Dingen trinkt, aber eben auch gute Speisen dazu bekommt. Und die haben gerade einen Stern bekommen dafür, ja. Also, die sind angegliedert sozusagen an ein Restaurant, das irgendwie da schon länger existiert, das Intens. Aber die haben jetzt sozusagen für diese kleine Location noch einen Stern bekommen und eine Woche später zugemacht.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade die Sterneläden das eher überleben als die.
Ja, nee, der hat ja gerade erst einen Stern bekommen. nee, die überleben das auch nicht. Das ist eine Frage der Kapitalbindung natürlich. Ja. Ich meine, wenn du je nachdem, was du für einen Hintergrund hast, ne? Aber die meisten Restaurants haben ja nichts auf der hohen Kante. Ja. Also das meiste, was die einnehmen, wird ja auch wieder investiert. Ja. Und so gut ist ja einfach auch die Marge nicht,
in Deutschland überhaupt nicht. Da gab es ein ganz schönes Feature irgendwann letztes Jahr, glaube ich, war das, ein Blick in die Sterneküchen oder so ähnliches. Ich suche das raus und versuche es in die Shownotes zu verlinken. Da hat, ich weiß nicht wer, aber auch einer der bekannteren Sterneköche hat tatsächlich mal vorgerechnet, wie viel er verdient. Da habe ich dann auch die Ohren angelegt.
Das kann sein, dass es der Christian Bau war, der hat sich, also aus dem Saarland.
Aus Hamburg. Ich weiß es nicht mehr. Aber der hat dann einfach nur, also in Prozent, in Prozent aufgezählt, was er verdient. Da ist halt praktisch nichts übrig geblieben. Das kannst du komplett vergessen.
Genau. Das ist schon spitz auf Knopf. Das kann also die meisten Sterneläden, also jetzt gerade wenn es so Richtung 3 Sterne geht, also wenn es wirklich gegen nach ganz oben geht, dann muss da eigentlich ein Investor dahinter sitzen. Mhm. Ja. Alles andere ist ganz selten jetzt auch in Deutschland. Also Kevin Feeling, ne, The Table hier in Hamburg, der eigentlich immer auf seinen 3. Stern hinkocht, aber bisher erst 2 hat. Aber der macht das halt auf eigene Kappe und der hat vorher auch in einem Restaurant gearbeitet, was eben sozusagen Teil eines Hotels war und eines Konsortiums, dann geht das, ne? Mhm. Aber wenn du das auf eigene Faust machst, dann musst du schon extrem gut rechnen. Das ist.
Aber wenn du sagst, die Restaurantszene wird sich ganz fürchterlich verändern, also klar, das ist jetzt nicht dramatisch, sondern katastrophal, was die gerade abbekommen. Mhm. Letztendlich sind aber die Assets alle noch da, ne? Also die Läden sind noch da, die Küchen sind noch da, die Tische sind noch da, es ist ja alles noch da. Eigentlich müssten die doch einfach, jetzt in Anführungszeichen, wieder starten können irgendwie. Obwohl
die Frage ist halt, was sie,
Pachten laufen also
wie viele
weiter,
Verbindlichkeiten die, sie ja, haben, genau. Ja. Genau, das ist die Frage. Die Verbindlichkeiten, dann brauchst du natürlich irgendwie selber was zum Leben. Gut, das kriegst du wahrscheinlich irgendwie hin. Mhm. Aber die ganzen Verbindlichkeiten, ich glaube, das ist das Entscheidende.
Und es kommen dann ja wahrscheinlich auch, das muss man dann sehen, wenn wir dann irgendwie im Sommer 2021 uns wieder in Restaurants trauen, kommen wahrscheinlich auch weniger Leute. Ne? Weil ich glaube ja wirklich fest daran, dass wir eine misstrauischere Gesellschaft werden. Und das jetzt nicht so, da hinten ist ein Verbrecher, sondern mal lieber nicht Laden, in dem Laden ist mir zu eng, ich möchte nicht so eng sitzen. Und auf einmal hast du weniger Tische. Scheiße.
Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Nee, glaube ich nicht.
Okay. Also ich bin Pessimist.
Also. Also ich würde mir ja in manchen Teilen so auch wünschen, dass es irgendwie, dass man wir irgendwie als Gesellschaft Lehren aus dem ganzen Schlamassel auch ziehen können. Aber ich befürchte ja eher, und da bin ich dann auch wiederum Pessimist, dass es im Wesentlichen nachher so weitergeht, wie es vorher auch gelaufen
die
ist.
Beharrungskräfte.
Ja, einfach irgendwie genau total am Gas gedreht wird, ne? Und jetzt verschulden wir uns irgendwie als Staat irgendwie wieder total und dann muss das ja auch alles wieder reingeholt werden und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht. Also
kann
ich,
tatsächlich sein, dass es dann erst recht losgeht und auch die privaten Schulden hochgehen, weil alle sagen so, ey, das nächste Mal überlebe ich das vielleicht nicht, leck mich am Arsch, komm, was kostet die Welt? Kann tatsächlich passieren, ja.
Ja,
im Chat wird sich gerade darüber gewundert, dass ich gesagt habe, Sommer 2021. Ich gehe tatsächlich, wie gesagt, ich bin Pessimist, aber ich finde, weißt du, ich bin, wir haben ja so ein magisches Datum, das ist der 20. April, Führers Geburtstag, dummerweise auch noch. Und wenn du so in die Presse guckst und auch die Einlassungen der Politiker dir anguckst und so, im Wesentlichen machen die den Eindruck, als würde ab dem 20. April alles wieder wie vorher sein. Und daran glaube ich verdammt nochmal gar nicht. Ich glaube, dass solange wir keine wirklich hochwirksamen Medikamente oder einen Impfstoff haben, wird überhaupt nichts so sein wie vorher. Und das finde ich, ja, da graut es dann halt ein bisschen davor an mir. Solange kochen wir zu Hause. Ich habe ein paar Kochtipps mitgebracht.
Aha, okay. Wollen wir noch mal über einen zweiten Wein reden?
Oh, Wein!
Mal? Ja, ne? Trinken. Und über ein zweites Weingut. Also nach Fußer kommt Sickinger, Deidesheimer, Riesling, also Nachbarort zu Rupertsberg. Vielleicht ein bisschen mehr Kalk im Boden. Insgesamt ist es recht stark von Sandsteinen, gelben, roten Sandsteinen geprägt. Sandsteinverwitterungsböden. Rupertsberg, glaube ich, mehr so sandige Lehmer auch im Oberboden. In Deidesheim hast du im Zweifelsfall mehr so einen Kalkröllboden auch mit drin. Im Allgemeinen würde ich sagen, sind die Deidesheimer Weine dann auch ein bisschen heller sozusagen, so ein bisschen gelb-grüner in den zitrischen Noten, so, ne? Während der Rupertsberger so ein bisschen fülliger ist.
Knallt, aber ist der spontan? Ja.
Das ist alles spontan.
Das ist alles spontan. Ja. Der davor, bei dem hätte ich nicht gedacht. Hätte ich so spontan nicht gedacht.
Ja. Ich würde sagen, der Fußer so ein bisschen klassischer vergoren. Und Sickinger und Scheuermann, die sind so ein bisschen letztlich so ein bisschen oxidativer vergoren, so ein bisschen dreckiger auch vergoren. Ich denke mal einfach auch so ein bisschen mehr auf der Hefe, auch auf der kompletten Hefe, also nicht nur auf der Feinhefe, was man nachher so schön cremig im Wein hat, sondern wirklich auch so ein bisschen auf der ganzen Hefe, die bei der Vergärung so anfällt, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen mehr der Stil dieses Weines. Und dann kommt eben dazu diese einfach das der andere Boden auch. Da hat man wirklich in der Nase einen komplett anderen Wein, ne?
Ja, ich versuche auch noch irgendwie was zu greifen, also geruchlich, aber also ein bisschen Gummiboot, ne?
Ja, geil.
Entschuldigung, eingeatmet. Das passiert mir jedes Mal.
Dabei hast du gar keinen Sekt im Glas.
Das stimmt, aber ich habe die Nase zu weit reingesteckt, beziehungsweise das Glas zu weit gekippt. Spezialglas. Da irgendwas in der Nase verfliegt extrem schnell.
Ja.
Frag mich, was ist es? Und was bleibt da über? Das ist irgendein Steinobst wieder, aber.
Das ist halt. Also ich meine, der große Unterschied zum ersten Wein, finde ich, ist schon mal, der erste Wein ist so ein klassischer, ich kann es nur wiederholen, so ein, für mich ist das schon ein klassischer Pfalz irgendwie aus dieser Mittelhartecke, mit dieser etwas plakativeren Frucht. Und der Sickinger, der hat halt diese plakative Frucht eigentlich kaum. Also da ist das ist viel zurückgenommener. Also wenn man Frucht hat, dann ist es eben, geht's eher in die zitrische Frucht oder es ist auch eine knackigere Frucht.
Ja. Ne? Der Chat sagt die ganze Zeit Aprikose, aber da würde ich höchstens eine sehr harte Aprikose nehmen. Aber
ja. Von alleine also es ist, ich finde, es ist tatsächlich hefiger. Es ja? ist, mhm.
ne? Na, vor allem so hefig im, also.
Das ist eher so ein bisschen bierhefiger. Das ja. ist jetzt nicht im Sinne von Brioche oder von Hefezopf oder so, ne?
Nee, sondern eher angebrannter Toast. Aber kann auch sein, dass ich einfach nur einen Schlaganfall habe gerade. Weißt du, so ein Toast, der nur an einer Ecke so ganz leicht angekokelt ist.
Ich finde ihn gerade nicht, aber.
Nee, okay.
Also was ich hier vor allen Dingen eben noch drin habe, ist sowas Steiniges, auch tatsächlich ja, so ein ja. bisschen sowas Feuersteiniges. So einen leichten, also gar nicht im Sinne von reduktiven Noten jetzt, also nicht dieses Knallblättchen, mhm. sondern wirklich so ein bisschen, als hätte man die mal zweimal aufeinander geschlagen, so, ne?
Okay. Der ist wirklich. Jetzt kriegt er noch irgendwas Cremiges. Was ist das denn? Vielleicht wirklich ein Schlaganfall. Stachelbärchen. Hm. Okay. Diese. Der nimmt da. Dieser Feuerstein, von dem du eben geredet hast, der ist im Mund, ist der extrem präsent.
Das klingt ganz gut, ne?
Ja, das, ja. Ja. Gucken, was der im Hals macht. Das ist wirklich ganz interessant. Das ist vorne im Mund. Also an Bäckchen hat er dieses Feuersteinige und hinten im Hals hat er was Zuckriges.
Mhm. Ja, obwohl der weitgehend durchgegoren sein wird. Mhm. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es hat sowas, aber es hat sowas von Karamellzuckrigkeit, finde ich. Mhm. Das ist so ein, ne, so ein bisschen, also sozusagen das Angebrannte vom Toast ist jetzt hier im Zucker.
Ja.
Wenn man so will.
Ah, geil.
Und ich finde, man hat auch hier wieder die Hefe mit drin. Und es ist irgendwie, es ist ein anderer Gerbstoff am Gaumen, finde ich. Mhm. Es ist so ein bisschen phenolisch, tanninlastiger als beim ersten Wein. Ne? Da ist,
pelziger.
Da ist, ja. ja, ist pelzig. Pelzig. Genau. Genau. Und tatsächlich ein anderer Ansatz, ne? Eine andere Idee auch von den Riesling auszubauen, würde ich sagen, ne? Als beim ersten. Mhm. Der erste ist deutlich typischer. Also es ist und das hier ist halt deutlich mehr funky. Das
ja.
ist mehr sozusagen mehr natural, so mehr mal laufen lassen, ne? Aber eben auch dieser Ansatz, also der Natural Ansatz funktioniert ja nur erstens, wenn du natürlich, und das machen sie natürlich beide oder alle drei, wenn du im Weinberg super sauber arbeitest, das ja. ist das Erste, und zwar auch so arbeitest, dass du deine pH-Werte runterbekommst in den Weinen, so dass du nachher nicht so viel Schwefel brauchst, also ein Wein mit niedrigem pH-Wert ist halt stabiler, und üblich ist es ja, dass du schon, also im klassischen Keller schwefelst du ja schon die Moste.
Mhm.
Und dann schwefelst du halt später die fertigen Weine und dann schwefelst du nochmal, wenn du sie abfüllst. Und dann gibt's aber eben auch jene, die versuchen so sauberes Lesegut eben reinzubekommen, dass die den Most eben gar nicht schwefeln müssen. Mhm. Und dazu gehört jetzt zum Beispiel eben Sickinger und Scheuermann, von denen weiß ich es jetzt, ne, die das so machen wollen. Und dann tatsächlich erst kurz vor der Füllung sozusagen dem Wein oder wenn er irgendwie schon länger im Fass liegt, dem Wein so ein bisschen Schwefel mitzugeben, ne, damit er wirklich stabil bleibt. Aber wenn du halt in den Most eingreifst mit Schwefel, dann veränderst du den Wein schon recht recht stark. Und ich finde, genau das hat dieser Wein hier eben nicht. Mhm. Das ist, also insofern wirkt er deutlich stärker natural, wenn man so will.
Ja, vor allen Dingen auf eine Weise natural, so natural ist ja, ne, also hast halt ein scheiß Produkt, schützt eine Flasche, schreibst natural drauf und so Deppen wie die
ja, sitzen dann da. Ja, das ist ja immer so ein
Interessant. Und eigentlich, ja. Es gibt halt so viel natural Wine, wo du drüber reden der nur zum drüber reden ist, sagen wir mal so. Und den hier finde ich halt so schön zum Saufen. Den kannst du ja
immer genau. weiter. Also das ist halt, ja, deswegen ist der ganze Begriff ja auch schwierig. Also weil er halt irgendwie so viel umfasst, was so weit auseinander geht. Ne? Also ein guter Natural Wein muss halt auch sauber vinifiziert sein, ja? Also das ist halt immer der Punkt, ja. Also das funktioniert halt gerade dann nur, weil eben Wein so ein ein schwieriges Produkt ist. Also es ist einen vernünftigen Wein zu machen, ist eben nicht einfach. Und da muss halt viel zusammenpassen, ne? Und sich dann mal eben irgendwie an 3 Wochenendseminaren beizubringen, wie man Wein macht und dann eben natural zu machen. Also wie das ja tatsächlich so in Frankreich
war. Wie ich das machen würde, ja.
Ja, nee, aber ich meine, das war das halt, ne? Da sind irgendwelche Leute aus Paris an die Loire gefahren und haben ein paar Winzern über die Schulter geguckt und dann eben angefangen, selber eine Art von Wein zu machen, die eigentlich die schwierigste von allen ist, ne? Also ich meine, mit den ganzen Produkten, die aus den Weinzuliefererkatalogen zu erhalten sind. Das sind ja irgendwie, ist ja eine dreistellige Zahl an Hilfsmitteln, die man verwenden kann. Das ist kein Problem, damit einen Wein hinzubekommen. Ja? Es muss auch gekonnt sein, aber trotzdem, ja, das ist deutlich einfacher als jetzt tatsächlich so dieses, wie man so schön sagt, dieses kontrollierte Nichtstun zu betreiben. Weil es ja nie ein Nichtstun ist. Es ist immer ein Beobachten, ein Probieren, ein Abwägen, auch ein Testen, auch ein Analysieren, um nachher eben einen vernünftigen Wein hinzubekommen. Und das machen die Jungs hier schon ziemlich gut, finde ich. Also das ist, sehr stark, ne? Also
der hat sowas von einem Allrounder, weißt du, den kannst du irgendwie. Wenn du den was ordentlich kühlst, dann nimmst du den zum Grillen mit. Überleitung. Ja. Und der kann sogar gegen einen Hummus mit viel Knoblauch anstinken.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und es ist halt auch nicht so dieser, auch für die Leute, die jetzt vielleicht gar nicht so die super Riesling-Fans sind, ich finde, der hat halt auch sowas. Es ist Riesling, aber es ist halt.
Aber es ist
kein, also ich finde so diese. Ja, genau. Es ist halt auch was, was darüber hinausgeht. Und das finde ich so spannend. Das könnte halt auch. Das ist auch ein bisschen französisch. Ja, das ist auch so ein bisschen Jura oder so. Das ist so ein bisschen diese ganze Kräutrigkeit, die da drin ist, die so ein bisschen so an Gin-Infusion erinnert. Ja? Sowas. Auch dieses schön hefig-dreckige, was Jura haben liebe eigentlich. Das hat er auch so ein bisschen.
Absolut,
ne?
Das ist genau das Stichwort. Das ist richtig. Das ist ein bisschen Jura. Ja. Ja, finde ich wirklich toll. Also der ist so, der hat so eine Wucht, ohne aufdringlich zu sein auch. Also es ist echt ein schöner. Wie viele Umdrehungen hat denn das Zeug hier?
12,5, ja.
Geht auch.
Also, ja, Sickinger, nochmal. Kurz, ne? Lukas, Jonas, Philipp. Da gibt es auch den Oliver Metzger, der mit dem Philipp den Außenbetrieb macht. Also die Weinberge ist mittlerweile, also es ist Bio-Wein. Mittlerweile, glaube ich, auch seit 2018, glaube ich, biodynamisch gemacht. 10,5 Hektar haben die haben 2012 angefangen eigentlich, die Jungs. Und also wirklich auch noch jung, ne? Das sind 8 Jahre. Jonas war, glaube ich, irgendwie Ende 20 und die anderen noch jünger. Nee, Philipp, der war Ende 20, die anderen noch jünger und haben das irgendwie quasi aus der Taufe gehoben und das ist schon, finde ich schon super.
Ja,
das ist
echt
gut.
Weinchen,
das ist gut, ne? Und das ist jetzt, wie gesagt, Ortswein. Es gibt noch sozusagen einen Bereich drunter und dann natürlich die Lagenweine. Vor allen Dingen eben auch aus
die würde ich halt jetzt wirklich gerne mal noch dagegen und trinken irgendwie.
Es lohnt sich auch. Also es ist wirklich richtig gut.
Ist echt geil. Da wird es dann aber sehr schnell auch sehr teuer.
Ja.
Also die Lagen gehen dann direkt so 23, 24, 35 Euro,
ja.
7.
Aber es sind halt auch, ich meine, wenn du durchgehst, Deidesheimer Langenmorgen, Königsbach, Ölberg, Rupertsberg, Reiterfahrt, das sind einfach auch Top-Lagen. Ne?
Okay.
Das sind einfach diese ganzen Deidesheimer, es ist spannend, Morshöhle, Leinhöhle, die mal gegeneinander zu probieren und ja, es sind Top-Lagen.
Problem ist halt, man will halt von allem zwei Flaschen haben. Ja, also eine zum Probieren und falls die dann wirklich super ist, um noch eine zu haben. Das ist, das macht es dann immer doch eher unerschwinglich, wenn du dann auf diese 40 Euro Preis
ja, das kommst.
Stimmt. Aber der jetzt für 14,50, das finde ich ein Schnäppchen, ehrlich gesagt.
Ja, finde ich auch. Ja. Ja. Genau, du wolltest noch was zu...
Ja, ich hatte eben so eine schöne Hummus-Überleitung gemacht. aber ist dann halt doch in die Hose gegangen, aber so geht das halt.
Aber du hattest noch...
Ich habe... Was wollte ich?
Du hast noch Rezepte.
Ja, ich meine, das ist ja die schöne Hummus-Überleitung. Ja. Ich habe zugespielt bekommen, also nicht selber gefunden. Also ich mache ja gerne Hummus, ne? Seit die Frau, also meine, Kada, mir das mit dem Hummus irgendwie beigebogen hat, mache ich halt super gerne auch selber Hummus. Und habe jetzt vor allen Dingen, ich bin ja jetzt zu Hause, ich gehe ja nicht raus, ne? Ich treffe ja keinen. Ich mache mittlerweile in meinen Hummus dermaßen unbotmäßig viel Knoblauch, dass es manchmal im Mund brennt. Okay. Sehr schöne Sache. Nein, und mir ist zugespielt worden ein Hummus-Rezept, beziehungsweise ein Video von einem Typen, der sagte, ja, das ist irgendwie das cremigste Hummus aller Zeiten, tralalala. Und ich fürchte, das ist wirklich so.
Weil du so viel Tahini benutzt, oder?
Nee, so viel nehme ich gar nicht. Ich nehme halt...
Also ich nehme ja sehr viel Tahini.
Ich nehme auch
weil ich es halt dadurch so cremig bekomme dann auch, ja. Oh.
Ich nehme auch viel Tahin. Das ist die Hälfte, also die Hälfte, also jetzt gewichtstechnisch, die Hälfte der trockenen Kichererbsen nehme ich als Tahin. Also wenn ich 100 Gramm trockene Kichererbsen einweiche, mache ich hinterher 50 Gramm Tahin ran. Vielleicht auch 60. Nur so, also jetzt nicht nur so einen Esslöffel oder zwei oder was es da so gibt. Also ich koche ja die Kichererbsen, auch die aus der Dose, die schon vorgekocht sind, koche ich halt nochmal mit einem Teelöffel Natron.
Ja,
und
das ist aber auch typisch, glaube ich, ne?
Das ist typisch, aber es ist trotzdem was, viele Leute haben keinen Natron zu Hause und machen dann halt einfach, schmeißen halt einfach die Dosenerbsen in den Blender und das ist auch okay, also es schmeckt auch. Ja. Ne? Aber mit Natron ist halt, da lösen sich dann halt die Schalen. Wenn du mit Natron kochst. Ich habe jetzt neulich, habe ich versehentlich zu lange mit Natron gekocht und habe halt die Kichererbsen komplett zu Brei gekocht. Das war auch geil. Dann habe ich die Schalen natürlich...
Ich finde das gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil du nämlich dann die Schalen einfach mitschleuderst, also mit zerkleinerst und ich finde das gar nicht so übel, ehrlich.
Also wenn es dann halt ordentlich kochst und früh genug reinguckst, kannst du halt Natron macht halt, dass die Schalen sich lösen, die schwimmen dann so oben, die kannst du dann mit einer Schöpfkelle runterholen und sowas. So. Und dann geht der Typ hin und presst halt nicht Knoblauchzehen in den Mixer oder was auch immer du da machst, wo du deine Kichererbsen pürierst, sondern der schmeißt die Knoblauchzehen in so eine kleine Häckselmaschine, scheißegal, auch mit Schalen, alles rein, scheißegal. Und mäht das halt kaputt, also mäht das richtig breiig, das Zeug. Dann schüttet er da den Zitronensaft drauf, mäht das weiter breiig und dann nimmt er diesen Brei und püriert den durch ein sehr feines Sieb. Sodass du, weißt du, der hat überhaupt keine Knoblauchkrümelchen, kein gar nichts mehr in seinem scheiß Hummus. Ich muss das unbedingt ausprobieren. Also das, wollte ich nur mal erzählen, dass es das gibt. Das Video werde ich verlinken. Der macht nämlich auch noch Pita-Brot selber. Ganz, ganz schlimmes Video, wirklich ganz schlimm. Aber
ja, ich glaube, das hat Florian, also mein Sohn, hat das, ich glaube, das Video auch zum Anlass genommen, zum ersten Mal selber Pita-Brot zu machen.
Ja, und das ist ja auch so ein No-Brainer, ne? Wenn es Mehl gibt.
Ja, ich habe ja heute welches bekommen, aber habe ich schon gesagt.
Ich gestern auch. Jetzt ist mein Sauerteig ist jetzt im Umerziehungslager.
Ja, Sauerteig.
Genau.
Das
war
Sauerteig. Ja noch ein Stichwort.
Alle machen jetzt Sauerteig, weil es keine Hefe gibt. Was ist hier eigentlich los?
Was?
In diesem
Land meinst du?
Erst gibt es kein Scheißpapier, dann gibt es kein Mehl, dann gibt es keine Hefe. Haben die alle einen Verstand verloren?
Ja, klar. Es gibt keine Hefen?
Es gibt keine Hefe. Ich habe auch gedacht, was?
Ja, das ist schon ziemlich verrückt,
finde ich. Das ist total verrückt.
Also, ja. das Verrückte ist ja tatsächlich dann auch, dass du, also irgendwann brauchst du halt Klopapier und dann siehst du aber, das ist quasi fast komplett ausgeräubert. Also holst du dir im Zweifelsfall selber auch zwei Pakete, obwohl du nur eins brauchst. Oder denkst ja, die kaufen das alles leer und dann hast du nachher keins mehr. Das heißt, du siehst dich quasi gezwungen, da dich so ein bisschen mit einzureihen. Ich habe mir jetzt auch irgendwie drei Pakete Mehl gekauft, wo ich normalerweise halt nur ein Paket kaufen würde. Aber ich habe halt die letzte Woche halt auch keins bekommen. Also okay. Das ist schon, ja, also zumindest nicht in meinen zwei, drei Läden, wo ich geguckt habe. Und die Mühlen, also
drei
die
Pakete.
diese Biomühlen, wo ich sonst das Mehl kaufen würde oder kaufe, die sind halt down. Also die Läden, die Shops sind down, ja. Weil die mit der Bearbeitung nicht nachkommen.
Ja.
Also die schreiben Biomühle, Leute, Biomühle wir haben
Eilinger oder wie hießen sie?
Ja, zum Beispiel. Genau, ja. Also wir haben zwar die Silos voll, aber wir kommen mit der Bearbeitung nicht nach. Ja,
genau.
Das ist schon verrückt. Ist schon verrückt.
Das ist echt wirklich verrückt. Wobei nur ein Kilo Mehl, ich kaufe halt immer zwei. Und wenn ich das zweite, irgendwie verbrauche, während ich das zweite verbrauche, hole ich halt zwei neue. So ist eigentlich mein normaler bei allem, was ich so an Verbrauchslebensmitteln habe. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie bei Maître Philippe Fisch kaufen gehe, die auch Lieferschwierigkeiten haben übrigens.
Okay.
Dem habe ich heute telefoniert und der sagt auch, ja, wir warten auf Paletten, weil deren Webshop ist halt total leer. Also nicht ganz leer, der hat immer noch genug Zeug.
Naja, so, ne? Die Franzosen, die liefern halt nicht mehr. Ne?
Ja, also die Franzosen und die Portugiesen ist halt auch ein Problem. Ja. Dann ist der Thunfisch, den er verkauft, der kommt von Azoren und der sagt, ja, der muss halt durch drei Länder durch, bis da was bei uns ankommt.
Ja.
Das ist echt krass. Da kaufe ich natürlich dann so absurde Mengen, ne? Da preppe ich dann richtig. Aber sonst so Mehl, das hat mich echt ein bisschen irritiert. Und dann habe ich gestern gedacht, so, jetzt reicht's mir. Also bei mir ist ja, um die Ecke ist ein Aldi. Da habe ich dann immer mal geguckt, gibt's was? Nee, gibt nichts. Bio sowieso nicht. Also haben sie eigentlich auch, aber nix. Dann dachte ich so, jetzt gehe ich zu Karstadt. Also hier ist bei mir in Tempelhof so ein Karstadt, die haben so eine echt teure Lebensmittelabteilung unten drin. Und dachte, jetzt gehe ich zu Karstadt. Das ist diesen ganzen Arschpreppern, ist das wahrscheinlich eh zu teuer und dann kaufe ich da halt irgendwie ein Kilo, keine Ahnung, Aurora oder wie sie alle heißen, für 3 Euro. Ist mir jetzt egal, ich brauche jetzt Mehl. Ja, gucke ich in den Aldi rein, um vorbeigehen, gibt es da auf einmal Mehl. War ich dann auch einigermaßen irritiert. Und ich brauche das halt, weil ich mache ja auch Sauerteig. Ne? Also Tobi Bayer agitiert mich ja seit Monaten. Dann kamst du ja die Tage. Und dann machen wir Sauerteig. Und dann habe ich echt gedacht, jetzt leck mich am Arsch, dann mache ich jetzt halt Sauerteig.
Ja. Wie hast du denn jetzt angefangen?
Ja, ich habe halt nur Roggenmehl.
Ja.
Ich hasse Roggenbrot, ehrlich. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich. Doch, ich weiß, warum ich Roggenmehl habe, weil es immer heißt, wenn du Sauerteig machen willst, musst du Roggenmehl kaufen. So, und ich habe irgendwann, das steht bestimmt schon seit einem halben Jahr bei mir im Schrank, habe ich halt ein Kilo Roggenmehl. Dann habe ich gedacht, okay. So, dann nimmst du jetzt das Roggenmehl und bin dann hier bei Lutz Geißler auf der Webseite. Da ist, der hat so eine ganz einfache Anleitung.
Lutz Geißler ist Plötzblock.
Plötzblock, genau, Plötzblock. Ja. Mache ich auch einen Link, warte mal, ich will gleich mal aufschreiben hier. Geißler, was? Sauerteig, genau.
Ja.
Und das war total simpel. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Start war. Ich glaube einfach 50 Gramm Roggenmehl, 50 Milliliter Wasser. Also 50 Gramm Roggenmehl, 50 Milliliter warmes Wasser und das Ding dann einfach mal 24 Stunden bei irgendwie 30 Grad oder so irgendwo hinstellen. Ich habe das halt in so einem kleinen
funktionieren.
Ich habe das halt in so einem kleinen Einmachglas und das stelle ich einfach auf der Heizung. Und dann
fängt der ratzfatz. Aber
was? Aber
also ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich habe einen Apfel, der schon recht weich war, also der schon lange gelagert war, klein geschnibbelt und zwei Tage 48 Stunden Wasser eingeweicht.
Ein Apfel?
Ein Apfel, ja, genau. Und das heißt, er hat und auf die Heizung gestellt.
Ja.
Und dann hat der hat sozusagen ja angefangen zu mosten, also zu agieren mit dem Wasser.
Ja.
Und davon habe ich das Wasser ins Mehl getan.
Aha.
Das heißt, ich habe sozusagen darüber diese Hefen eingefangen.
Ja.
Ja, womit du eben auch Weile vergärst oder vergärst du halt den Teig. So, mit, jetzt einfach nur mit Leitungswasser und Mehl hätte ich das jetzt nicht gedacht, aber also das habe ich jetzt
funktioniert.
Von,
also der, du machst halt mehrere Durchgänge, ne? Also du,
ja, klar. Ja, also ja, ich
hab das dann hingestellt, 24 Stunden, bis es so Bläschen geworfen hat und ungefähr doppelt so viel geworden ist. Dann nimmst du davon 10 Gramm und wieder 50 Gramm Mehl, 50 Milliliter Wasser. Und stellst es wieder weg. Und dann machst du so 3 Durchgänge und dann ist der einigermaßen stabil und dann kannst du ihn halt in den Kühlschrank stellen und fütterst ihn dann halt wöchentlich nach. Mhm. Und jetzt, wo es wieder Weizenmehl gibt, habe ich halt noch einen zweiten angesetzt, weil ich eigentlich Weizensauerteig viel geiler finde als Roggensauerteig. Ja, und da ist aber das erste Experiment ist schiefgegangen. Jetzt habe ich noch einen zweiten hingestellt. Der erste scheint zu wenig Wärme abgekriegt zu haben. Also ihm scheint es zu kalt gewesen zu sein.
Okay.
Das ist schon ganz lustig, also so Sauerteig. Obwohl ich genug Hefe habe, eigentlich.
Aber ich habe mir jetzt
Brioche
das,
raus, egal.
Genau, ich habe mir jetzt endlich, also ich habe ja schon andere Bücher von ihm, aber jetzt endlich A Casa von Claudio Del Principe zugelegt. Das ist ja ein Schweizer Kochbuchautor, der auch mit einem Blog bekannt geworden ist, nämlich mit Anonyme Köche. Und sich aber eben auch wirklich professionalisiert hat und wirklich schöne Kochbücher macht. Und eins davon ist eben A Casa, also zu Hause. Das ist so ein bisschen wie so ein Tagebuch. Also ich mache, weißt du, dann schlägst du irgendwie den 23. März auf und dann hast du halt, hat er halt ein Rezept sozusagen zu dem Tag. Und er hat sich aber eben in den letzten Jahren auch intensiv mit dem Brotbacken beschäftigt und macht das eben auch sozusagen von Anfang an. Und es sind sehr viele Brotrezepte drin, aber die sind halt italienisch beeinflusst, das heißt, wie heißt das, Lieveto Madre heißt sozusagen der Sauerteig dort und genau, mit dem backt er halt und es sind sehr schöne Rezepte eben für klassische italienische Brote und Focaccia und so
weiter. Ja, aber das ist ja genau das, schön. Was ich haben möchte eigentlich. Und was mir.
Ja, dann weißt du ja, welches Buch du auf deine Wunschliste setzen kannst. Es ist wirklich ein sehr schönes Buch, weil es auch schön geschrieben ist. Es ist also nicht, und das mag ich sehr gerne, es ist nicht nur ein Rezept nach dem anderen, sondern es ist einfach Lebensgefühl, es ist so Geschichten. So wie der Stefan Paul das ja auch sehr gerne erzählen kann drumherum und so macht der Claudio das halt auch. Das ist schon gut.
Das klingt echt gut, weil von Lutz Geißler habe ich einige Bücher hier und was mir da immer, was mich da immer so ein bisschen abschreckt auch, ist die, wahrscheinlich muss man das so machen und ich habe es noch nicht verstanden, aber der geht da mit so einer extremen Detailtreue ran. Also weißt du, 6,7 Gramm davon. So. Und da denke ich, mich schreckt das ab. Also meine Idee von Kochen ist nicht 6,7 Gramm von irgendwas zu nehmen, sondern meine Idee von Kochen ist eine Handvoll dran. So irgendwie. Und das erste Buch von ihm, was mich nicht so ein bisschen abgeschreckt hat, war halt wirklich dieses Perfekt Backen mit Sauerteig oder so ähnlich.
Okay.
Also das geht dann wirklich, da habe ich mich dann auch wirklich rangetraut. Aber ich finde halt tatsächlich auch, wie du sagtest, dass er so Geschichten erzählt und Lebensart und sowas. Das ist ja auch bei Salt, Fat, Acid, Heat. Ist das ja auch, da ist ja auch nicht irgendwie, ja, nimm so und so viel Gramm Salz oder so, sondern hau einfach mal was Salz dran, bis es dir schmeckt. Und ich finde das wesentlich angenehmer, ja. Ein sinnliches Kochtagebuch mit 200 italienisch inspirierten Rezepten, das ist das, ne?
Ja, genau.
Tu ich mal auf die Wunschliste, ne?
Zack. Jo. So.
Sehr schön.
So, Scheuermann.
Chardonnay. Scheuermann.
Chardonnay. Die beiden Jungs, Simon und Gabriel, also kommen halt auch aus einer Winzerfamilie natürlich, die haben sich die 32 Hektar jetzt nicht selber erwirtschaftet, sondern die waren schon da, aber es ist eben auch ein Familienbetrieb, der eben vorher eben nicht durch eigene Weine aufgefallen wäre, sondern im Wesentlichen die Erträge verkauft hat. Und die haben 2009 angefangen, auch quasi blutjung, irgendwie in den 20ern, mit ihren Weinen und haben 2012 dann auf Biodin umgestellt und verkaufen eben seitdem auch an die, sozusagen an Bio-Weingüter der Gegend und haben dann irgendwann eben auch angefangen, ihre eigenen Weine zu machen. Und ich selber bin auf sie aufmerksam geworden, tatsächlich über die Veranstaltung Generation Riesling, wo eine Gruppe von jungen Winzern so im Jahr verschiedene Veranstaltungen in Deutschland macht, unter anderem eben auch in Hamburg. Vor ein paar Jahren waren die eben mit dabei und ich fand die Weine super. Vor allen Dingen war mir zuerst aufgefallen tatsächlich, was sie an Schaumweinen machen. Die waren richtig gute Schaumweine. Und zwar eben auch in diesem Stil, sozusagen des so tendenziell eher so ein bisschen oxidativeren Ausbaus im Fass mit wenig Intervention, also wo der Grundwein des Schaumweins auch schon behandelt wird wie ein ernsthafter Wein.
Okay, und so, ne? Und nicht wie ein Werkzeug, ja.
Ja, und nicht wie ich habe jetzt hier irgendeine Plörre aus, die muss eh nicht gut sein, weil ich einen Schaumwein draus mache. Ne? Das war ja früher so Tendenz. Ne? Ich nehme minderwertiges Traubenmaterial, weil das muss ja eh sauer und säurehaltig sein, dann mache ich halt einen Schaumwein draus. Ne? Mhm. Diese Idee hat sich ja geändert hin. Also bei den besten Sekt machen jetzt hier in Deutschland, genauso wie bei den guten Champagner machen, diese Grundweine natürlich früher zu lesen, weil sie natürlich eben tatsächlich diese Säure brauchen, aber ansonsten schon im Weinberg darauf zu achten, dass man sehr gutes Traubenmaterial bekommt und dann die Weine wirklich durchzuarbeiten im Keller wie einen normalen Wein, nur dass der dann halt nachher nochmal eine zweite Gärung macht. Und das machen die halt mit ihren Schaumweinen auch. Und was ich aber jetzt eben auch spannend finde, ist das, was sie hier machen, weil sie machen eigentlich einen Chardonnay, der so zwischen den Stühlen hängt, finde ich. Es ist,
dazu müsste man jetzt wissen, wie ein Chardonnay entweder auf dem einen oder auf dem anderen Stuhl riecht und schmeckt.
Genau, genau. Es ist ein Wein, der ausgesprochen viel Holzeinsatz hat, finde ich, für das Weingut. Also das ist sonst deutlich reduzierter. Also
man riecht das auch, ja.
Ja, genau. Es ist auch neueres Holz mit drin, muss neueres Holz mit drin sein.
Ich finde, der riecht nach Banane. Entschuldigung, riechst du da Banane?
Ja. Da ist Banane mit drin. Ich finde vor allem eher Bananenholz auf jeden Fall. Melone ist mit
offen
drin.
In Bananenkisten ausgebaut. Okay, ich muss wieder weiter ausspucken hier.
Ja, Melone finde ich ist mit drin. Ja. Und vor allen Dingen halt so reife Ananas auch. Und diese reife Ananas verbinde ich immer mit neuem Eichenholz. Also wenn Chardonnay in neuem, frischem Eichenholz auch ausgebaut wird, also wenn der Holzeinsatz in dem Wein eine Rolle spielen soll bei Chardonnay, dann hast du halt auch gerne diese Melonen-Ananas-Noten mit drin. Aber ja klar, Banane auch auf jeden Fall. Birne, finde ich, ist ein bisschen
Stimmt,
drin.
Stimmt, Birne. Also eigentlich alles, aber auch alles ein bisschen mürb, also schon reif. Mhm. Fürchterlich, furchtbar auf die 12 in der Nase.
Ja, total.
Aber volle Mürbe.
Und im Chat geht es ja auch, das riecht wie Whisky aus dem Sherry-Fass. Ne?
Ja, genau. Ja,
genau, ne? Das ist so dieses kleine Holz Fass, wo eben das Holz auch einfach mal eine Rolle spielen soll. Ja.
Aber trink den mal.
Genau, und dann wird es halt richtig geil.
Oh, der. Ja? Da ist sofort diese Üppigkeit ist sofort weg. Hat auch ein bisschen Pelz, also auch ein bisschen Tannin drin. Finde ich auch schön. Hm.
Ich finde halt,
die vergorene Üppigkeit, also die, ne, diese überreifen Früchte, die kommen dann im Nachhall kommen die wieder. Das ist ja geil.
Und die werden aber eingetunkt in so einen Sahnequark, finde ich. Weißt du? Mhm. Weißt du, was ich meine? Also die sind in der Nase sind die halt total üppig mit diesem Holz mit drin. Mhm. Und dann hast du das am Gaumen und das wird irgendwie wie durch so einen Sahnequark geschleust. Das heißt, es bekommt so was total Cremiges mit dabei. Ist aber auch nicht mehr auch so.
Mit dem säuerlich bitteren, was so ein Sahnequark ist, was Quark immer hat, ne? Das ist ja immer noch so eine. Ist nie ganz weich.
Nee. Das ist schon geil, oder?
Mhm. Oh, der kann was. Mm. Mhm.
Ja, also es ist wirklich kein Kind von Traurigkeit. Ne? Das ist alles andere als zurückhaltend. Aber es ist halt, ich finde es insgesamt, ist es so stimmig. Also entweder man findet das, lehnt das einfach kategorisch ab. Oder man findet es total geil.
Genau, genau. Das ist auch so. Das stellst du auch nicht hin, wenn du Gäste hast. Also nicht bei allen Gästen.
Viel zu schade. Nein, stimmt natürlich nicht, aber. Aber das muss man schon mögen. Aber ich bin eigentlich gar nicht so der. Ich glaube, bei den meisten würde mich das gar nicht so abholen mit dieser fetten Ananas und diesem Holzeinsatz. Aber ich finde das so stimmig.
Ja.
Das ist schon cool.
Aber du musst es trinken, cool, ne? Wenn du fünf Gläser hingestellt kriegst und sagst, such dir einen aus, aber nur mit Nase, dann nimmst du den wahrscheinlich als Vorbild.
Dann nimmst du den wahrscheinlich nicht. Genau. Ja, nicht trinken. Ding. Aber dann wirkt's. Ja.
Mal gucken, was kostet der denn?
28. Oh
ja. 28. Mhm. Okay, das ist er wert, aber es ist echt viel Geld.
Ja, ja, klar. Ja, aber es ist eine super schöne Interpretation von deutschem Chardonnay, finde ich, und Pfälzer Chardonnay ist echt cool. Also es ist einfach so schön, weil ich bin wirklich auch mutiere zum deutschen Chardonnay-Fan. Mhm. Ich finde, dass die Rebsorte hier in Deutschland echt eine gute Chance hat. Viel mehr, also und viel mehr Potenzial hat als Weißburgunder. Also unterm Strich, wenn ich beide Rebsorten miteinander vergleiche, ich hasse Weißburgunder. Das ist irgendwie. Also ich meine, beim VDP gibt's Weißburgunder und Grauburgunder, große Gewächse, ja, das ist für mich seltenst groß, ja. Mhm. Also wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen. Aber Chardonnay hat das Potenzial definitiv viel stärker als Weiß- und Grauburgunder. So. Und ich finde, das steht an tatsächlich, also das mittlerweile kann man es einfach merken an vielen, vielen Weinen, die hier in Deutschland entstehen, ob das jetzt Rheinhessen ist oder Pfalz oder Baden oder Württemberg, dass Chardonnay hier echt eine echt gut Fuß gefasst hat. Und für sich genommen, wenn es gut gemacht wird, hat Chardonnay immer mehr Potenzial als Weißburgunder.
Ja. Wenn ich dann so überlege, als ich wann bin ich nach Frankfurt gegangen? 2006 fing das an, 2007 bin ich umgezogen, glaube ich. Mhm. Ja. Da gab es einen Laden, ich weiß noch nicht mal, wie der hieß, auf dem Öder Weg war das. Das war auch so ein Wein und Weingläser gab es bei dem und Zeug. Und der hat einmal die Woche auch gekocht. Micha hieß der, glaube ich. Und mit dem hatte ich auch so ein bisschen gequatscht, weil das war auch gerade so die Zeit, wo ich ihn angefangen habe zu trinken, weil ich auch nachts immer alleine, ne, bis ein Uhr nachts gearbeitet und allein zu Hause gesessen und getrunken und drüber geschrieben, damals bei mir im Blog. Da hatte ich mit ihm so ein bisschen gequatscht und dann stellte er mir eine Flasche hin und sagte, so muss es Chardonnay schmecken. Und das war richtig geil, aber das hat hiermit überhaupt nichts zu tun.
Faszinierend. Es gibt noch Liebesdienste Wine and More Öderweg.
Nee, das hieß anders.
Dann gibt's es nicht mehr.
Ne, also über 10 Jahre her mittlerweile.
Mhm. Mhm. Oder hat sich umbenannt.
Kann ich auch sagen.
Gregor Bernd. Ja. Wie auch immer. Ja, also ich meine, also vor 10 Jahren gab es in Deutschland auch noch kaum Chardonnay, muss man sagen. Also der
Hans-Peter
Tiereisen hat schon, also okay, ja. Hat schon immer, also macht schon sehr lange einen guten Chardonnay, den Hart. Den mochte ich auch schon immer sehr gerne. Huber macht auch schon vergleichsweise lange in Baden Chardonnay, aber insgesamt hat die Rebsorte halt tatsächlich keine große Tradition in Deutschland. Aber wo hat sie die schon? Ne? Also außer in Frankreich. Das ist halt überall zugewandert. Und aber es hat hier ein großes Potenzial und es gibt eben mittlerweile schon echt gute, wirklich gute, gute Chardonnay.
Ja. Ja.
Genau.
So, ich das war ein 2006 Macon Village.
Ah ja.
2006 war
Macon Village. Wie hast du das jetzt rausgefunden?
Ich hatte das ins Blog geschrieben und habe halt einfach mein neuer Lieblingswein dann Michas Essen und Trinken hieß der Laden. Den gibt's noch. Guck an.
Echt?
Ja. Üble Webseite. Kann auch sein, dass er irgendwie einfach vergessen hat, die Webseite abzuschalten, so wie die Webseite aussieht. Also, ja. Ach, super. Okay. So muss ein Chardonnay schmecken, waren die Worte des Chefs meines neuen Lieblingsweinladens in Frankfurt.
Ja.
Ja. Super. Ja, schreibe ich mal in die Shownotes, kann sich ja jeder mal durchlesen, wie aggro ich früher geschrieben habe.
Du bist aber dann irgendwann doch auch bei Bernd Klingenbrunn und Armin Busch gelandet in Frankfurt.
Das sind, das, wie heißt der Laden?
Gutsweine.
Gutsweine? War das, der, war das der unten?
K&M Gutsweine.
K&M, ja, 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 ja. Mhm. Ja. Und dann gab es noch einen unten am, ich weiß nicht, ich erinnere mich ja nicht mehr daran, wie heißt denn die Straße, die da durch Bornheim da diese das ist die Bergerstraße. An der unteren Bergerstraße gab es auch noch irgendwie einen Laden, der war auch ganz gut. Aber naja.
Ja. Ja, genau. Also genau. Scheuermann auf jeden Fall. Scheuermann das ist.
Ne? Ich spuck das jetzt auch nicht mehr aus, ist viel zu schade.
Nö,
genau. Nö, scheiß drauf. Was hatte ich denn noch? Ich habe mir doch noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Genau. Humus verbessern. Ich hatte doch mal College Curries, glaube ich, empfohlen. Ich mache doch so gerne Curry an alles. Ja, also auch wenn ich so, ich mache ja Curry an alles. Ich koche ja im Grunde, koche ich alles, was ich koche, nur noch als Curry. Also wirklich, ich habe so Shakshuka, machen wir mal Curry dran.
Selbst geil. Dosenhering.
Ja, so in der Art, genau.
Ich finde übrigens bei dem Chardonnay. Ja, Entschuldigung.
Nee, bitte.
Geht hier um Wein. Ich finde, bei dem Chardonnay kommt irgendwie noch tatsächlich so was Ungewöhnliches wie Nelke mit dazu.
Am Gaumen. You lost me.
Hinten drin. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich finde, es ist ein bisschen mit drin.
Ja, ich glaube, ich kann nachvollziehen, was du meinst, aber ich würde im Leben nicht auf Nelke kommen. Und
diese Art von Gewürzen. Ja.
Weihnachtliches Gewürz, ne? Wintergewürz.
Ja, ja, schon so.
In diesen Säckchen und so.
Und es wird immer buttriger.
Ja.
Also es ist schon ein Wein, der, also das Ungewöhnliche ist, finde ich, man kann ihn, ich glaube, man kann ihn einfach so austrinken. Mhm. Obwohl er irgendwie so diese Üppigkeit hat und so auf die 12 geht, hat er trotzdem einen enormen Trinkfluss, was auch irgendwie durch die Salzigkeit kommt, die der dabei hat. Ne? Das ist schon, also schon gefährlich.
Ja. Und jedes Mal, ich finde auch vor allem diesen Effekt, du riechst dran und denkst so, boah, nee, komm. Und dann nimmst du ein Schlückchen und denkst, mehr. Nee, das ist echt super. Das ist die ganze, das ist ein bisschen Double Bind Wine. Ich musste aufstoßen, Verzeihung. Ja, jedenfalls, wenn ich koche, also ich mache mittlerweile, ne, wenn ich Gulasch mache, habe ich sogar Rouladen gemacht und die als Curry. Also scheißegal, ich tue halt immer Curry an. Und es gibt halt so eine sehr schöne Curry-Mischung, College Curries heißen die. Hatte ich schon mal empfohlen in der Sendung, wer neu zuhört. Die Legende ist, Studentenpärchen waren in Indien unterwegs und haben festgestellt, jede Familie oder jede Frau hat ihre eigene Curry-Mischung, ihr eigenes Curry-Rezept. Und dann hat sie eine angesprochen und gesagt, könnt ihr nicht ein bisschen Geld da lassen, meine Tochter, die soll studieren können. Ne. Dann haben die gesagt, nee, für Lau gibt's nichts. Du gibst uns jetzt dein Curry-Rezept dafür. Und dann mischen wir das, verkaufen das in Europa an Schwachsinnige, die viel zu viel Geld für Gewürze ausgeben. Und davon kann deine Tochter dann studieren. Und die haben ein neues, das heißt Jancy's Curry. Das willst du kaufen.
Okay.
Also das, wirklich das an, das ist, das, ich habe noch nichts Geileres an Fleisch geworfen als das.
Okay. Also, weil es, inwiefern ist es anders als die anderen beiden?
Es ist ein bisschen schärfer, ein bisschen eckiger vielleicht.
Okay.
Ja, es ist ein bisschen eckiger. Also das ist so, anders kann ich es nicht ausdrücken. Also die anderen beiden waren schon ganz geil. Also da gab es ja Minas Curry und, jetzt habe ich schon wieder, Renukas. Minas war ein bisschen süßlich. Und Renukas ist ein bisschen kräftiger und dieses Jancy's ist noch etwas kräftiger. Also das willst du eigentlich, also das ist in dieser Curry-Mischung ist irgendwie drin, dass du Fleisch scharf anbraten willst.
Okay.
Also es ist schon echt, da bin ich wirklich, und man kann, ist halt super Prepping, ne? Also du hast da so ein Glas Curry, da stehen kannst dann alles, was du zubereitest, machst du ein Löffelchen davon dran, dann schmeckt es immer gleich geil. Selbst wenn du die letzten Reste aus deiner Speisekammer wegessen musst.
Mhm.
Weil es in den Läden nichts mehr gibt.
Ja. Ich habe das ja so ein bisschen mit den nordafrikanischen Gewürzen.
Mhm.
So mit Harissa oder Ras Al Hanout.
Ja, Ras Al Hanout ist.
Es gibt ja, habe ich davon schon mal erzählt, von Sekem?
Nee.
Sekem ist ein, das passt eigentlich ganz gut, weil das hier im Prinzip auch alles biodynamisch arbeitende Weingüter sind. Es gibt ein biodynamisch arbeitendes Landgut in Ägypten.
In Ägypten, ich sehe es gerade.
Ja. Ne, Sekem. Und die haben damit schon angefangen, Ende der 70er Jahre. Mhm. Und unter anderem, glaube ich, auch mit deutschen Investitionen, also sozusagen mit Crowdfunding, also frühen Crowdfunding. Und die haben tatsächlich dieses Sekem aus der Wüste entwickelt. Also die haben die Wüste rekultiviert.
Moment, also Sekem ist das ist der Bauernhof sozusagen.
Ist der Bauernhof, okay. Genau. Und es ist halt mehr, ne? Es ist halt Schule, es ist Krankenstation. Also es ist im Prinzip haben die ein ganzes Dorf in der Wüste geschaffen und ein sowas wie ein
Kibbutz. Das sieht aus wie ein Kibbutz auf den Fotos. Super, ja.
Ja. Und die haben sind jetzt gerade dabei, sozusagen einen zweiten Bauernhof zu entwickeln, weil der ursprüngliche jetzt quasi schon, glaube ich, so langsam aber sicher eingemeindet wird von, wenn ich mich nicht irre, von Kairo vielleicht sogar.
Es also ist in Kairo, also steht dabei, ja, das scheint.
Genau, das war früher sozusagen noch mitten in der Wüste und jetzt ist es in den Outskirts. Daran, ja. Genau, jetzt das fangen die also nochmal einen zweiten Schritt an, wieder weiter in die Wüste. Aber was sie halt machen an Lebensmitteln, die machen Tees, Gewürze und Datteln und sowas, ja. Öle auch. Und die sind von sehr, sehr guter Qualität. Also die Sesamsachen sind wirklich 1A.
Shop. Bei denen haben die einen Shop?
Doch,
und unsere Produkte? Ah, Sekem Shop. Ah ja, okay.
Ja, ja, alles genau. Klar. Es gibt die Gewürze gibt es teilweise auch bei Dents oder so. Mhm. Also aber hier bekommst du halt mehr die Tees, sind halt Teebeutel, aber die sind gut. Aber ich finde vor allen Dingen halt die Datteln super.
Ich muss jetzt immer sagen, entschuldige mal, dass ich diese ganzen Schwätzer, ja, Teebeutel, alles ganz schlimm, nur loser Tee ist wahrer Tee. Ich behaupte, 99% dieser Leute sind nicht in der Lage, einen Teebeuteltee von einem losen Tee zu unterscheiden, wenn man ihnen den aufbrüht. Das ist genauso wie, nein, ein Wein ist nur gut, wenn da ein echter Korken drin ist. So, oft, ja. Entschuldigung, jetzt trägt mich immer so auf.
Genau. Und was sie halt haben, ist Ras el Hanout, Harissa und Sahara-Gewürz. Und die finde ich auch.
Sahara-Gewürz.
Ja, es ist super. Es ist einfach super. Also das ist für mich auch so ein, also jetzt kommt halt dazu, dass meine Familie auch diese Form von Gewürzen mag, alle zum Glück, und das kann ich im Prinzip auch an alles schmeißen. Ne? Ich meine, jedes Linsengericht schmeckt damit besser, jede Form von
klingt gut. Ich glaube, wir haben gerade die Seite gededost. Sag mal, wie viele Leute hören hier denn alle zu gerade? Das darf ja nicht wahr sein. Haben wir so viele Hörer? Das kann überhaupt nicht sein.
Ach.
Ja, Krisenzeiten, da hören sie alle zu. Nee. Kann auch sein, dass die Seite einfach scheiße ist, weil wir haben gerade noch 57 HörerInnen. Das tut nicht die Seite. Ja, gucken wir morgen mal rein. Ja. So. Ja.
Ja.
Warte eigentlich schon. Ach nee, genau, ein Tipp noch, auch ein Gewürz, eine Gewürzmischung, die hast du angeschleppt vor 8 Jahren oder 10 Jahren oder so, da war ich gerade hier in der Wohnung, in die Wohnung eingezogen. Und zwar von Herbaria, das ist auch so ein Gewürzmischungshersteller. Da gibt es ein Gewürz, das kann man sich auch einfach hinstellen, auch gerade in so Zeiten wie jetzt, wo man ja viel preppern muss. Das heißt Trüffelglück. Und ist so mit Pilze und so. Das hast du, ich weiß gar nicht, warum hast du das gekauft oder stand es hier? Und ich fand.
Dass ich das mal mitgebracht habe.
Man kauft sich halt einfach ein paar Nudeln. Idealerweise sind das natürlich irgendwelche Ravioli mit irgendeiner Pilzfüllung. Das ist das Idealste dafür. Ein bisschen Schlagsahne. Geht auch mit Milch wegen Kalorien. Und dann haust du halt einfach, kochst die Nudeln, haust die Sahne oder die Milch in eine Pfanne. Haust da 2 Teelöffel von diesem Trüffelglück rein, kochst das einmal auf, schützt es über die Nudeln, perfektes Essen. Ja. Dachte ich mir, kann man ja auch nochmal den Leuten auf den Weg mitgeben.
Ja, da gibt's von Herbaria gibt's auch ein ganz tolles Curry, finde ich. Das heißt Calypso Tropical.
Ja, das ist dieses Fruchtige.
Das funktioniert super mit Kokosmilch und Fisch.
Ach.
Und Reis natürlich. Klingt also gut. Kokosmilch und Fisch. Und Calypso Tropical ist einfach auch ein Knaller, finde ich.
Okay.
Ja.
Was von denen auch Geiles gibt, das habe ich auch, habe ich aber noch nicht verarbeitet, riecht aber super. Klasse Hackipulver. Nee, Quatsch, das ist nicht von denen, sondern das ist von, nee. Von der Gewürzmühle Holland ist das. Klasse Hackipulver ist für, er ist halt für Hack.
Ja.
Klasse Hackipulver. Ah, stimmt, das Blöde ist halt, wenn du dir, du kannst halt, gerade bei so diesen ganzen Mischungen, da kriegst du halt so schnell so ein, ja, collect them all. Drang. Und dann hast du auf einmal so 10 Dosen mit Gewürzen da stehen. Und so viel kriegst du halt alle nicht verkocht. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Und irgendwann geht es halt kaputt.
Irgendwann ist das,
ja, so viel koche ich auch nicht.
Ja, ich koche ja immer für 4 Leute.
Ja, stimmt. Clever.
Das geht recht schnell.
Ach, Calypso Tropical ist wirklich geil.
Das ist super.
Ja.
Das finde ich super.
Ja.
Ja.
Ja, Shopping-Tipps hier. Die sollen uns mal bezahlen dafür alle. Herr Baria, schick mal, genau. Also hier, Herr Baria, Sekem und College Currys, schickt mal Sortimente. Danke.
Die nächste Sendung ist am 22. April.
Beendest du jetzt hier die Sendung, weil ich schon angetütert bin und das wieder kein Ende finde? Ja, nee, ist okay. Mit mir kannst du es ja machen.
Ja, genau.
So, nochmal, wann ist die nächste Sendung?
Die nächste Sendung ist am 22. April um 20.30 Uhr, wie üblich. Es ist ein Mittwoch. Und wir trinken 3 deutsche Spätburgunder.
Okay. Ich weiß, ich verlängere jetzt die Sendung unnötig, obwohl du willst ja nach Hause. Bist ja schon.
Ja, das Taxi wartet auch schon.
Genau. weil du deutsche Winzer, was kriegen die Winzer auch gerade ein Problem oder kriegen nur die Weinhändler ein Problem? Also Weinlieferkette macht Corona jetzt eigentlich Probleme? Weil eigentlich, ich bestelle mir einen Karton Wein, wie immer, eigentlich ändert sich ja nichts, oder?
Ja, also die Weinhändler und die Winzer, die bekommen natürlich ein Problem mit dem Gastronomiezweig. Okay. Ja, das ist das im Moment, glaube ich, der Punkt. Also es gibt Winzer und Weinhändler, die recht stark abhängig sind von der Gastro.
Okay.
Und wenn der ganze Bereich wegfällt, dann haben die auch ein Problem. Ich glaube, so einfach ist es. Also ja. Wenn du jetzt als Winzer im Prinzip deine ganzen Weine über Havesco verkaufst, dann ist wahrscheinlich kein Problem.
Ja.
Aber wenn du sie eben dann doch zu 30-40% in die Gastronomie verkaufst, und das sind ja eigentlich sehr, sehr wichtige Kanäle,
ja,
dann eben schon. Und so gibt es eben auch Händler, die im Wesentlichen an Endkunden verkaufen, online.
Mhm.
Das sind die einzigen, die gerade profitieren.
Ja klar, ich meine, die Ladenlokale, die werden zu haben, oder? Haben Weingeschäfte? Ist das irgendwie systemrelevant? Nee, ne?
Irgendwie kriegen die das schon gedreht. Das ist noch
Packung Kekse.
Geht, aber es ist ja keiner mehr unterwegs. Also klar, es gibt bestimmt Leute, die fahren nochmal zum Weinhändler und kaufen da was. Aber es gibt halt überhaupt keine Laufkundschaft.
Ja.
Und ich glaube, von den wenigen, die sich eben ins Auto schwingen, um dezidiert zum Weinhändler zu fahren, kann man nicht überleben. Und wenn du dann eben auch noch als Weinhändler sozusagen in die Gastro verkaufst, und das machen auch viele gute Weinhändler, die eben einen Teil ihres Geschäfts eben auch in der Gastronomie haben, dann kommen die Importeure dazu. Ne? Also sagen wir jetzt zum Beispiel Vernat Torell, die sich vor ein paar Jahren ausschließlich darauf zurückgezogen haben, an Gastro- und Wiederverkäufer zu verkaufen, weil sie eben im Wesentlichen sich als Importeure verstehen. Oder jetzt Joachim Christ zum Beispiel, Alles Wein hatten wir ja auch schon ein paar Mal, der das im Wesentlichen auch importiert für die Gastronomie. Klar sehen die alt aus gerade.
Ja. So, jetzt gehör ich zu den Privilegierten in diesem Land. Ich kann meinen Job weitermachen von zu Hause aus.
Ja.
Das heißt, ich kaufe gerade, ich habe im Grunde Maître Philippe, also ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben eine so unfassbar große Lebensmittel-Online-Bestellung gemacht wie gerade bei Maître Philippe. weil ich mir einfach gedacht habe, okay, die leben auch davon, bei denen im Laden, klar, jetzt in Wilmersdorf sind, da gehen wahrscheinlich, gehen da bei denen noch Leute vorbei und gehen einkaufen, aber mit Sicherheit auch nicht so viel wie früher. Und habe mir halt gedacht, okay, dann werfe ich da jetzt alles Geld hin, was ich irgendwie übrig habe, und es wird halt wochenlang Fischsuppe geben hier. Was jetzt nicht das Schlechteste ist. Vor allen Dingen zwischendurch gibt's ja dann auch noch Dosen Fisch. Wenn ich jetzt meine Marktmacht oder also mein Privileg ausnutzen will, wen unterstütze ich? Wie unterstütze ich die ganzen Winzer, die Weinhändler? Was mache ich da?
Also ich finde, im Moment für mich selber würde ich sagen, am besten finde ich die Kombi deutscher Weinhändler und deutsche Winzer. Also ein deutscher Weinhändler, die deutsche Winzer vertreiben. Es gibt zwar im Moment auch sehr viele Weingüter, die versandkostenfrei anbieten, und kannst ja auch alles machen, finde ich auch alles super. Also sie müssen alle gucken, dass sie ihre Weine verkaufen. Aber ich finde eigentlich die Kombination aus einem deutschen Weinhändler und einem deutschen Winzer im Moment am besten, weil dann beide was davon haben.
Ja.
Ne? Genau, der Weinhändler bekommt seinen Teil
ab. Haben das nicht der Winzer auch. Jeder Online-Weinshop hat doch deutsche Winzer. Oder gibt es welche, die speziell schon nur deutsche Winzer haben?
Nö, aber ja, zum Beispiel Rohstoff jetzt, ne?
Okay.
Also das muss ja jetzt nicht nationalistisch werden, das meine ich jetzt auch gar nicht, ne? Also ich meine, ich bin genauso, den französischen Winzern geht's dann und gerade den italienischen geht's genauso schlecht, ne? Ja, ja. Also ich will das jetzt auch überhaupt nicht voneinander abgrenzen oder so, aber ich meine, wir sind jetzt nun mal Deutschland und es ist sozusagen irgendwie bei uns vor der Tür, und ich finde halt einfach die Kombination ganz gut, dass beide, dass man dazu beiträgt, dass beide liquide bleiben, sowohl der Weinladen als auch der Winzer.
Hast du?
Deswegen machen wir halt jetzt im April auch eine deutscher Weinladen und deutsche Winzersendung, so, und im Juni auch.
Hast du bei dir im Blog so eine Ecke, wo du sagst, hier, das kann man trinken, das kann man bestellen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass du ja sowieso die ganze Zeit über Weine schreibst, aber gibt es irgendwie...
Nee,
kann man ja ruhig sagen, wir haben kurz mal drüber gesprochen, ob wir vielleicht die Schlagzahl erhöhen sollten, hier in den Weinflaschen.
Ja.
Wobei ich das halt immer so ein bisschen problematisch finde, weil letztendlich fordern wir mit dieser Sendung ja die Menschen auf, sich zu treffen und gemeinsam Wein zu trinken, weil dazu ist das Zeug.
Aber halt, wie wir heute festgestellt haben, sind die intelligent genug und willens genug, sozusagen ihre Weine zu verteilen auf kleine Fläschchen und durch die Gegend zu fahren. Also insofern habe ich gar nicht mehr so das...
Ich nehme mich auch.
Ne?
Ich meine,
können wir auch die nächste Sendung in 2 Wochen machen. Ne?
Wir versuchen das. Kommentiert mal. Also, ne, vrint.de ist das Blog zur Sendung. Lasst mal Kommentare da, ob das okay wäre, wenn wir hier die Schlagzahl erhöhen. Das wird dann natürlich teuer, ne? Letztlich. Also für alle, die mitmachen wollen. Weil wir ständig.
Für alle, die mitmachen wollen.
Alle 2 Wochen 50 Euro für Wein oder sowas.
Ja, genau. Aber wenn ihr die Kohle übrig habt, ist es eigentlich eine super Sache, finde ich.
Ja. Die werden dann kürzer, die Sendung, also weil man erlebt ja nichts, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt, ne?
Ja.
Aber dann werden sie kürzer und es wird weinlastiger höchstwahrscheinlich.
Ja.
Tja.
Ja. Genau. Virtuelle Treffen sind gut, sonst wird ja alles abgesagt, sagt Michael.
Sagt der Chat. Sonst virtuelle Treffen sind gut. Ja, Schlagzahl erhöhen. 14 Tage toll, wir sind dabei. Das glaubt ihr doch selbst nicht, dass die kürzer werden, die Sendung. Wir gehen ja nicht mehr essen. Okay, der Chat ist zumindest der Meinung, dass wir in 2 Wochen die nächste Sendung machen sollten. Schaffst du das denn dann irgendwie, Weine ranzuschaffen?
Für in 2 Wochen?
Jo.
Ja. Jo. Okay. Also entweder wir kriegen die Pinot-Sendung schon vorgezogen, machen die dann in 2 Wochen, oder ich setze noch was ein. Das kriegen wir hin.
Nächste Sendung, 8. April, 20:30 Uhr.
Moment.
Du hast da keine Zeit.
Ja, ich muss gerade in den Kalender gucken, aber also ich meine, da bin ich auf jeden Fall. Also ich habe nichts vor. Nee, ist gut,
nächsten super. Tag ist Gründonnerstag, da können selbst, ist das ein Feiertag eigentlich? Nee, ne? Karfreitag ist der Feiertag. Egal.
Wir sind ja eh zu Hause. Egal.
Gott hilft uns sowieso gerade nicht. So, dann von daher. Okay, die nächste
Sendung. Dabei hat der Papst ja explizit. angefragt.
So, ich kann das ja alles verstehen. Also ich habe ja größte Schwierigkeiten. Ich mache dem Papst ja grundsätzlich keine Vorwürfe. Auch wenn es ist halt sehr leicht, dem Papst Vorwürfe zu machen. Ich mache das nicht, weil der Papst ist der Chef von einem Laden, der 2000 Jahre alt ist. Na gut, sagen wir mal 1700 Jahre. Davor hat Leute so rumgeändert und dann haben sie irgendwann gesagt, so jetzt, das ist jetzt die Bibel, basta. Aber also der Papst ist der Chef von einem Laden, der 2000 Jahre alt ist. Der muss das machen, was er macht. Das ist der Papst. Ja, das ist halt nicht irgendwie Holger Klein, der morgen anderer Meinung sein kann. Ja, sondern das ist halt der Papst. Aber trotzdem, ich schüttel da wirklich den Kopf. Noch krasser ist ja in den USA diese evangelikalen Bande.
Oh Gott, ja.
Der Trump irgendwie angehört. Das ist alles ganz
schlimm. Ja, so mehr oder weniger. Der ist ja eh, ja, gut, der stimmt, wird ja nicht zu niemandem an, weil er irgendwie eigentlich ja so verbrämt ist und so egozentriert, dass er eh keinem angehören kann, außer sich selber.
Außer sich selbst und seinem Bankkonto, auf dem nichts ist.
Ja, ja, eben.
Weshalb er ja seine Steuererklärung.
Außer der Kredit der Deutschen Bank.
Ja, gut, dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen und trinken.
Und jetzt nochmal zurück zum Sickinger übrigens. Das ist,
Sickinger, warte mal. Ich habe nichts verloren. Warte mal. Sickinger.
Ja, noch jetzt noch rauchiger.
Echt? Warte mal. Jetzt noch rauchiger.
Ja.
Okay.
Boah. Sehr schön. Mhm.
Ja. Und eigentlich auch ein super Kompromiss, weil der Scheuermann ist halt echt teuer. Der trinkst halt nicht donnerstags abends, ne?
Nee, mittwochs abends.
Da auch nicht. Sondern den hältst du halt für Samstag.
Zwischen 21.30 Uhr und 22.15 Uhr. Und danach geht man dann wieder zum Sickinger zurück.
Genau, wenn die Gäste weg sind, trinkt man den guten Stoff alleine.
Das Witzige ist, dass der Sickinger jetzt auch ein bisschen was von Göse hat. Also diese, weißt du, Gösebier?
What?
Ja, dieses Milch, nee, dieses milchsauer vergorene. Das hat er jetzt auch ein bisschen am Gaumen. Schon ein cooler Wein. Ja.
Stimmt. Interessant.
Guter Bier.
Ja, ist doch cool. In zwei Wochen die nächste Sendung. Alle machen irgendwie Corona-Podcasts und so, was ich ja total schlimm finde, ehrlich gesagt. Weil, also es ist okay, Informationen verbreiten, finde ich völlig in Ordnung, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt gerade alle irgendwie nur noch Corona machen und ich würde mir
Vor allem alle meinen sich dazu berufen zu fühlen, dazu was beitragen zu können.
Ja, das auch.
Und das ist schon echt anstrengend. Ja. Und, also wirklich sehr anstrengend.
Und das in einer akustischen Qualität, dass ich wirklich schreiend vom Balkon springen möchte, weil, naja, aber okay. Nee, aber was mich, also wir hatten natürlich auch Corona in der Sendung, aber halt im Wesentlichen Krisenkochtipps. Ich merke einfach gerade, wie gut mir das tut, hier im Grunde hier fast zwei Stunden lang einfach einen normalen Abend zu haben.
Ja, finde ich auch. Vielleicht. Deswegen machen wir das auch in zwei Wochen einfach wieder. Weil es einfach gut ist auch, ne?
Ja.
Also klar, ich meine, du kannst ja so eine Sendung nicht ohne Corona machen. Ich meine, Corona verändert diese Gesellschaft so massiv gerade wie nichts anderes zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg und den haben wir nicht mitbekommen. Also klar, ne?
Wobei du vorhin noch gesagt hast, dass es die Gesellschaft nicht verändert, sondern
Moment. Also ich stelle mir halt die Frage, ob die sich auf Dauer dadurch verändert. Also ob wir daraus was ziehen können und lernen können und tatsächlich was verändern können. Also wir müssen ja verändern. Ich meine, jetzt haben wir eine sauberere Luft als vor drei Wochen.
Unglaublich, oder?
Ja.
Auf einmal geht's, ne?
Aber
ist halt die Frage.
Aber ich meine, die Leute würden ja nie diese Einschränkungen hinnehmen, wenn es jetzt um das Klima ginge, obwohl das ja. Also wenn man es wirklich nebeneinander stellen würde und sich Daten holt über Todesfälle aufgrund von Klimawandel, der natürlich viel weniger greifbar ist, das ist ja das große Problem bei diesem Klimawandel, dann wäre das ja gar kein so großer Unterschied, aber de facto ist es natürlich ein Unterschied, also auch für mich und dich, ne?
Ja.
Also ich meine, wenn du die LKWs in Italien wegfahren, siehst, die eben die ganzen Toten in die Krematorien bringen, das hat natürlich eine ganz andere Gewichtung.
Das ist halt dicht dran. Ich meine, meine Eltern sind beide über 80.
Ja.
Ich habe zwei Wochen gebraucht, um denen irgendwie beizubiegen, was hier eigentlich passiert. Mittlerweile haben sie es begriffen und so und verhalten sich auch, ne, so, aber die haben halt die haben halt beide den Zweiten Weltkrieg miterlebt.
Hm.
Als Kinder zwar, aber.
Ja, und mein Vater ja auch.
Die haben halt auch gesagt, ne, wird schon schief gehen. Ne, dann wollen wir mal hoffen, dass alles gut, so halt irgendwie. Mittlerweile ist es bei denen halt auch angekommen. Und ich finde, wenn das bei so, ich sag mal, das Altersstarrsinn ist sicherlich der falsche Begriff. Meine Eltern sind immer noch cool, trotz ihres hohen Alters. Aber, ja, wenn es selbst da ankommt, ne? Erstens, wenn es selbst da ankommt und zweitens darüber dann auch bei mir ankommt. Ja, weil Klimawandel, gut, jetzt sind meine Kinder, also meine Beutekinder, da ist das interessant mit dem Klimawandel. Aber da denke ich mir halt auch oft, ja, ey, ihr seid jetzt irgendwie 10 und 13. Ihr werdet euren Weg machen und ihr werdet irgendwas erfinden und ihr werdet irgendwie durchkommen und weiß der Geier. Aber dadurch, dass meine Eltern jetzt verrecken könnten, einfach so.
Ja, und kommt du das siehst halt wirklich nicht mehr, ne? Das kommt ja noch dazu.
Das ist das Nächste.
Also ich meine, wenn das passiert, dann wandern die ins Krankenhaus.
Ja.
Du wirst die nicht mehr sehen, nicht mehr sprechen und im Zweifelsfall wirst du sie nicht mal beerdigen.
Ja.
Das ist schon krass.
Ja. Absolut. Absolut. Ja. Ach schön, dann sind wir am Ende der Sendung nochmal irgendwie schlecht gelaunt geworden. Herrliche Sache, aber es gibt am Ende. Was hast du denn jetzt gerade kaputt gemacht?
Wie heißt es denn? Ich weiß nicht mal, wie es heißt.
Dingsy. Ich habe gerade gedacht, Mensch.
Nee, das Focusrite.
Das Audio-Interface ist runtergefallen. Ja, okay, das kann passieren.
Ich habe es runtergekickt.
Ich habe gerade gedacht, Mensch, ich habe noch so viel Holzkohle hier. Ich könnte eigentlich mit dem Grillen anfangen auf dem Balkon.
Jo.
Gucke mal,
ja,
erzähl
ich
dann.
Ich habe ja so einen runden, wie heißt der?
Kugelgrill.
Nee,
Lotus.
Lotusgrill,
genau. Habe ich auch.
Das ist toll für den Balkon.
Ja, also, absolut.
Das, ja. Ist echt super. Absolut. Also man hat wirklich noch was von dieser Holzkohle im Geschmack, im Duft irgendwie, aber es qualmt
kein halt Funkenflug, kein Qualm, super. Ja. Es ist wirklich
echt super, das Ding.
Entsetzlich teuer, aber richtig super, ja.
Ja, ich habe es mir einfach zum Geburtstag gewünscht letztes Jahr. Ja.
Und ich habe halt auch noch so einen kleinen Gasgrill, also einen zerlegbaren Gasgrill, auch sehr geil. Können wir dann nächste Sendung noch erzählen. Nächste Sendung geht's dann um Grillen und
genau, Tischgrillen, Balkongrillen.
Genau. Ja. Grillen ohne von den Nachbarn auf der Fresse zu kriegen.
Wildes Feuer. Ja, genau. Und Wein.
Genau.
Ich guck mal, was es gibt. Ja, ich arbeite dran.
Nächste Sendung, 8. April. Oh Gott, wir werden alle Alkoholik, aber gut. Mal.
Ja. Wir trinken einfach bis dahin nichts.
Genau. Christoph!
Holger!
Vielen Dank. Und ich dachte, du sagst jetzt auch vielen Dank. Oder irgendwie sowas.
Ja, ich wollte eigentlich auch vielen Dank sagen, aber ich dachte, du würdest jetzt schon
Nee, das kommt erst noch. Nein, das kommt später.
Okay. Genau, vielen Dank an Fußer, Sickinger, Scheuermann und Rohstoff und die Jungs aus Niederkirchen.
Und vielen Dank an die Live-Hörerschaft fürs Mitspielen und Mittrinken und natürlich auch vielen Dank an die Konservenhörerschaft fürs Mitspielen, Mittrinken oder auch einfach nur fürs Mitspielen. Und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze, alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär, und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.